Es hat ein bisschen länger gedauert, aber kurz vor Weihnachten ist es wieder soweit und deshalb gibt es heute bei der Eishockey Show die Weihnachtsedition mit Rückblick, mit Ausblick, mit Durchblick, manchmal zumindest. Und natürlich, erstmal schön, dass ihr dabei seid, aber eben auch die Männer mit Weitblick, Basti Schwele und Rick Goldmann. Heute im Studio. Ich freue mich,
schönen guten Abend,
dass ihr die Zeit gefunden habt in dieser stressigen Phase, so kurz vor Weihnachten, wo man so viel organisieren muss noch. Und Rick Goldmann, müssen wir erstmal kurz einen Applaus geben. Ja, Basti, du weißt, was kommt. Er hat den Weihnachtsbaum mitgebracht. Guck mal hier.
Und warum? Weil er es kann. Der Trend geht bei Goldmanns zum Zweitbaum.
Ja, das hat er erzählt. Das ist natürlich eigentlich sein Hauptbaum. Kommt ein bisschen kurz daher, aber hast du schön gemacht. Danke, dass du so ein bisschen weihnachtliche Stimmung hier reinbringst.
Ja, ich habe auch Kekse mitgenommen, selbstgebackene Kekse, die hier sind, die wir dann probieren.
Die sehen auch brutal selbstgebacken aus.
Die sind selbstgebacken.
Ja.
Die hat meine Tochter gemacht.
Okay.
Gestern extra für die Eishockey-Show, jetzt kein Gag.
Mit dem Lineal, oder was?
Naja, wir arbeiten halt akkurater als ihr.
Ja. Okay, sehr
und,
schön.
Und dann sind noch Popcorn dabei. Popcorn übrigens mit Limette und Chili.
Super. Das, was man halt normalerweise an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten so zu sich nimmt. Popcorn mit Limette und Chili, aber passt hervorragend, Goldi, zu deiner Aussage vor der Saison. Das wird eine Popcorn-Saison.
Siehst du?
Vielleicht können wir da so ein bisschen nachher noch die Verbindung ziehen.
Na also.
Ja. Bevor wir einsteigen, thematisch, und ich kurz verrate, was überhaupt heute alles passiert in dieser heimeligen Sendung. Geschenke, Männer, die Frage stelle ich jedem. Seid ihr vorbereitet? Seid ihr gleich noch panisch unterwegs? Wer hat schon was? Wer bekommt noch was?
Am 24. in der Früh panisch unterwegs.
Echt?
Ja.
Absolut. Immer oder nur diesmal?
Nein, immer nicht, du weißt ja, bei mir ist ja relativ stressig gerade.
Ja.
14 bis 16 Stunden unterwegs, da ist es echt schwer, irgendwann zu einer Öffnungszeit noch irgendwas zu besorgen.
Ich kann dir nur einen Tipp geben, es gibt da sowas wie, das ist noch nicht so lange auf dem Markt, aber dieses Internet, da kann man auch, im Notfall könnte man da noch was bestellen, oder?
Lifesaver.
Ja, absolut.
Der tote Einzelhändler spricht, so ist er. Aber ich bin frühzeitig los und habe Geschenke und lass ich mich überraschen, was kommt.
Genau. Im Zweifelsfall könnte man übrigens auch noch bestellen und beim Händler abholen. Also das heißt ja nicht, dass man es immer liefern lassen muss übrigens. Es gibt auch den Hybrid, die Mischform.
Ja, bei den großen Ketten, die du unterstützt.
Ja. Wo ich einkaufe und wie viel ich selber bastel, das lassen wir jetzt mal hier außen vor.
Das stimmt, das ist auch zum Beispiel ein Thema, das kann man sehr frühzeitig beginnen.
Basteln.
Ja. November.
Basteln.
Ja.
Hast du schon begonnen?
Ja, wir sind schon abgeschlossen.
Ja, okay. Komm, wir basteln ein bisschen an dieser Sendung und ich darf euch da draußen verraten, was drinsteckt im Weihnachtspaket Eishockey-Show kurz vor Weihnachten. Wir reden natürlich über die Penny DL und die Frage so ein bisschen, wo darf vielleicht schon entspannt Weihnachten gefeiert werden? Wo steckt vielleicht auch noch der Grinch drin? Und dann kümmern wir uns auch noch um ein Thema, das in der Zukunft liegt, aber dann noch nicht mehr allzu weit entfernt, die Olympischen Spiele 2026. Wer hat sich da vielleicht angeboten? Was können wir vielleicht schon an Aufstellung erwarten hier von unseren Experten? Und warum scheint die Bauernleitung eigentlich in Mailand noch wirklich keiner bekommen zu haben? Und dann aber natürlich zu Gast den besten deutschen Scorer der Liga mit Freddy Tiffels. Freuen wir uns drauf und wir checken die Form der Nordamerikaner aus Deutschland auf der anderen Seite des Teiches. Genau, und dann wollen wir Gutes tun. Rick, du bist so ein bisschen Initiator der Geschichte. Es geht um United Charity. Und wir können noch mal aufrufen, vielleicht mitzumachen, denn es gibt auch ein paar ganz coole Ideen, ganz coole Preise, möchte ich mal sagen. Ja. Oder Dinge, die man sich ersteigern kann für den guten Zweck. Hau mal ein bisschen Infos raus, damit die da draußen wissen, also, warum sie vielleicht noch mal auf die Taste drücken müssen.
Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt da unten den QR-Code, der bei unter meinem Doppelking hängt.
Ja.
Das ist jetzt kein Bart, der weitergeht, sondern das ist tatsächlich ein QR-Code, der hier ist. Da könnt ihr einfach mal drauf gehen, dann seht ihr und kommt sofort auch auf die Events, die wir für euch haben. Mhm. Es sind alles Behind-the-Scenes-Tours. Wir haben zweimal zwei VIP-Tickets beim Wintergame in Dresden. Da könnt ihr auch ins Studio mitkommen. Ihr könnt euch das Ganze anschauen, danach in den VIP-Raum gehen, wo es schön warm ist. Wir arbeiten draußen weiter. Aber was auch noch ist, das wo wirklich besonders ist, einmal am 28. Januar hierher zu kommen, hinter die Kulissen zu schauen, bei der Eishockey-Show und so klar einen kleinen Auftritt zu haben. Das kann man ersteigern. Und am 23.01. das Gleiche bei der Eishockey-Konferenz. Auch da ins Studio mitzukommen, aus dem Regieraum anzuschauen. Leberkäse gibt es oben drauf. Und das Ganze geht zum guten Zweck, nämlich für Kinderlachen. Also schaut mal rein, entweder so über den QR-Code hier oder bei unitedcharity.de und oben in die Suchmaske einfach Eishockey eingeben. Und dann sehen wir das Ganze.
Sehr gut. Also Preise, wie das so ist, oder Dinge, die man ersteigern kann und das für den guten Zweck, die es so nicht zu kaufen gibt. Das ist das Wichtige. Ne? Wir können ja nicht sagen, okay, du kannst mal fragen, aber vermutlich wird es nicht klappen.
Nee. Und man weiß auch nicht, ob es das nochmal gibt. Mhm. Es geht heute in der Eishockey-Show aus, diese Versteigerung. Das heißt, ihr müsst wirklich schnell sein. Zwischen 20.15 Uhr und 20.30 Uhr gehen diese vier Events zu Ende und wir pushen das Ganze noch ein bisschen, weil wir wollen, dass viel Geld zusammenkommt für einen guten Zweck.
Genau, also vielleicht machen wir natürlich das eine oder andere Mal noch in den nächsten 3,5 Stunden darauf aufmerksam. Dann aber jetzt, weil Basti auch noch da ist, der aber gleich weiterziehen muss, weil busy Schedule. Lass uns ein bisschen reingehen in das, was passiert ist. Und man macht ja gerne zum Jahresende auch einen kleinen Rückblick. Die gibt es ja zuhauf, auch im deutschen TV und in allen Streaming-Portalen dieser Welt wird rückgeblickt auf das Jahr 2025. Wir tun das auch.
Aber ohne Ross Anthony, der ist immer dabei übrigens bei so Rückblicken.
Ist das so?
Singt dann so.
Giovanni Zarella auch, oder?
Ja, auch.
Okay.
Haben wahrscheinlich viel Zeit, weil er dann nicht, wie heißt das, was im ZDF immer kommt? Am Sonntag?
Was ist
Mittag? Das? Sonntagmittag im ZDF.
Er schaut
im
fern.
Sommer, ZDF-Fernsehgarten. Deswegen haben die ihn da im Winter Zeit eigentlich.
Okay.
Weil das da nicht ist wahrscheinlich.
Ja. Aber egal. Ja gut, das ist ja immer noch dein Traumziel. Hast du ja noch ein paar Jahre.
Nö. Dass alles, was er immer anspricht, ist eigentlich sein geheimer Wunsch.
Das stimmt nicht.
Doch, das ist so.
Da würde ich auch, ich würde einen Harald Schmidt machen, würde einfach aufs Traumschiff gehen und würde irgendeine knorrige Rolle spielen. Ich meine, den Anzug habe ich schon an letztendlich. Da würde ich ein bisschen rumlaufen, so einen Grüßonkel machen, könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, du hast dich nochmal rausgeputzt. Sehr schön. Auch dieser Kontrast in eurer Schuhauswahl.
Das ist halt eben, großartig. Weißt du, das ist halt Upper Class und Working Class.
Ja, genau. Aber Working Class Hero natürlich. Ne?
Ja, genau.
Also, Rückblick
2025. Ich wollte mal mit Umzug zu den Sendungen.
Klappe halten jetzt. Wir müssen weiterkommen hier im Zeitplan, weil Basti auch gleich los muss. Rückblick 2025. Was ist euch beiden, ihr könnt entscheiden, wer anfängt. Ich gucke euch beide an, links, rechts. Was ist euch vielleicht als erstes hängen geblieben von dieser, oder von dem Jahr 2025?
Von dem ganzen Jahr ist natürlich ein brutaler Zeitraum im Eishockey. Passiert ja auch ständig irgendwas, aber natürlich bleibt schon hängen. Wenn wir jetzt nochmal ganz weit ausschweifen und verlangt mir immer noch eine kleine Träne ab, natürlich der Tod von Tobi Eder, der auch immer noch nachhängt, finde ich, und anschließend diese emotionale Meisterschaft der Eisbären Berlin ist halt emotional sicher der Höhepunkt des Jahres.
Hm. Gehe ich natürlich,
auf traurige und freudige Art und Weise
gleichzeitig. Gehe ich natürlich mit, weil es in dieser Kombination natürlich dramatisch war und dann auch wieder, wenn man diese Bilder gesehen hat, so dramatisch schön, ne? Weil die Berliner das so toll gemacht haben. Hier nochmal Marco Novak, übrigens, Grüße gehen raus, ja, Karriere beendet.
Der
Novi, der uns ja auch hier ein ganz besonderes Stück Holz geschnitzt hat. Aber das waren Bilder, die sind natürlich unvergessen und werden immer in Erinnerung bleiben. Es war maximal emotional. Und da haben wir ja noch dieses Banner mit der 22 auf die Meisterschale, auf das Meisterbanner. Auch das natürlich eine ganz besondere Art und Weise, Tobi Eder da nochmal zu ehren.
Könnt ihr euch da auch da erinnern, diese Bannerzeremonie, die ja erst nicht geklappt hat und dann mit dem Tor von Andi Eder, seinem ersten Tor für die Eisbären,
zweiten Drittel, glaube ich, oder irgendwann. Hat man es dann nachzogen während dem Spiel und da ist es hochgegangen.
Ja, und das sind auch so Sachen, wo du denkst, das gibt's doch nicht.
Kann kein Zufall irgendwie sein. Es ist so, Also es war schon sehr, sehr besonders, wie die Eisbären insgesamt damit umgegangen sind. Wir haben das ja auch schon mehrfach besprochen und das ist insgesamt natürlich in dieser Mannschaft stecken geblieben. Aber Rick, Sie haben natürlich sportlich aus dieser Emotion auch positive Energie irgendwie gezogen. Und sportlich eigentlich eine brutale Ansage gemacht mit dieser Meisterschaft, in der Art, wie sie auch entstanden ist.
Ja, ich glaube, also man muss noch mal über dieses ganze Thema mit Tobi Eder sprechen, weil ich glaube, da war einfach ein emotionales Bonding, das einzigartig war in diesem Team. Auch zu Beginn schon, wie sie mitbekommen haben, dass diese Krankheit da ist und wie dann der Club damit umgegangen ist. Ich glaube, da, das haben wir oft gesagt, da kann eine Mannschaft zerfallen oder es kann eine Mannschaft stärker werden. Und wenn man nachher die Ergebnisse anschaut, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht waren letztes Jahr diese Gegner noch nicht so weit entwickelt mit Mannheim, mit München, mit anderen Teams, wie sie waren. Aber sie sind ja durch die Playoffs gefegt. Also ich habe mir die Dinger nochmal rausgeholt. Straubing 4-1 gewonnen, Mannheim 4-0 und dann gegen Köln auch 4-1 gewonnen. Das ist schon brutal.
Wie mit die 27-3 Toren gegen Köln übrigens, ne,
in genau. den Spielen. Und ich glaube schon, dass da was passiert ist in der Mannschaft, die diese Mannschaft so zusammengefügt hat, wie man sich es eigentlich von außen sonst oder im Team kaum hinkriegt, hinzukommt. Sie wussten natürlich, wie es geht. Da war ein Kader da, der war erfahren, der hat davor schon eine Meisterschaft gewonnen. Ja. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, wir sehen hier Sergio Barr, der sich freut, aber mit Ronning und mit Pföderl hattest du in der Hauptrunde schon zwei Akteure, die überragend waren, die aber dann in den Playoffs mit Tiflis in dieser einen Formation meiner Ansicht nach nochmal einen draufgesetzt haben, das einfach so stark war, wo zu dem Zeitpunkt kein Gegner hingekommen ist, das Level erreicht hat und die Mannschaft insgesamt mit der Stärke, die sie von innen gewonnen hat, mit dem Wissen vom Jahr zuvor, dass sie Meister worden sind und mit den einzelnen Akteuren, die brutal abgeliefert haben, unstoppable waren. Mhm.
Mit der Emotionalität, wie ordnest du das auch rückblickend nochmal ein, diese Meisterschaft der Eisbären? Auch in der Entstehung, wie Gold, wie ich es gerade nochmal skizziert
glaube,
hat, weil
ja, das war ja schon unfassbar. Was anderes deutlich. Kannst du ja dazu kaum sagen. Ich glaube auch, dass da halt ein tiefes Band einfach entstanden ist. Das wird die auch ein Leben lang miteinander verbinden. Ja, das sind ja auch so ganz besondere Sachen. Und dann hast du einen Ty Ronning, der mit Tobi auch noch hervorragend befreundet war, die sich überragend verstanden haben, der dann so eine Once-in-a-Lifetime-Season auch noch abliefert. Also es hat halt wirklich alles, ist zum Glück auch da zum Positiven dann insgesamt ausgeschlagen, so tragisch die ganze Situation noch war.
Der, glaube ich, auch das erste Tor dann geschossen hat, ne, Ty Ronning.
Mit dem neuen Torsong zum 1-0, der immer noch hält und alles. Finde ich auch gut, dass die Eisbären das weitermachen.
Ja, also das war sicherlich eine, wie du schon sagst, oder wie ihr gesagt habt, eine Meisterschaft, die eigentlich allen, die daran vor allem unmittelbar beteiligt waren, für immer in Erinnerung bleiben wird, weil es sehr speziell war. Können wir auch vielleicht gleich nochmal mit Freddy Tiffels einen Satz drüber verlieren, wie er das auch emotional immer noch mitnimmt auf die Reise in das Jahr 2026 zur nächsten Meisterschaft, Fragezeichen. Also wenn man zurückblickt, glaube ich, können wir vielleicht auch versuchen, den Blick nach vorne zu richten, mit der Art und Weise, wie die Eisbären gerade Eishockey spielen und wie die Saison verläuft, die natürlich erstmal eine schwierige ist, aufgrund unglaublich vieler Verletzungen, eigentlich vom Start weg. Also die Mannschaft hatte ja bisher noch nicht einmal wirklich das Gefühl, jo, jetzt sind einfach mal alle hier, die auch eingekauft worden dafür, um Eishockey zu spielen und möglicherweise die nächste Meisterschaft zu gewinnen. Man muss sich mit sehr vielen Unwägbarkeiten auseinandersetzen. Wie ist das Abschneiden demzufolge aktuell zu bewerten, Basti? Was würdest du sagen in der momentanen Situation, Sechster zu sein in der Tabelle, einen Spot, den die Eisbären so nicht unbedingt kennen, auch wenn sie ja in den letzten Jahren nicht unbedingt immer als Tabellenführer Richtung Playoffs marschiert sind, sondern eher ja auch mal so aus Position 2 oder 3.
Ich glaube, der Spot ist schon okay. Ich hatte die Eisbären neulich mal in Wolfsburg, da haben sie ganz hervorragend gespielt. Da habe ich mir mal die Mühe gemacht zu schauen, wie viele Spieler, die verloren haben pro Spiel, das gibt's ja. Das heißt, im Englischen heißt es, wie heißt es, Games Man Lost oder Man Games Lost? Man Games Lost heißt das. Genau, und das waren 128 Spieler und dann teilt man es durch die Anzahl der Spiele und dann kommt man auf 6 Verletzte pro Spiel bei den Eisbären, Stammspielern. Und das ist schon enorm, da fehlt dir über eine Reihe pro Spiel. Und dafür, finde ich, ist das Ergebnis, mit Platz 6 dazustehen, das ist nicht so schlecht. Das ist schon absolut okay. Das können nicht viele andere Teams, könnten das, glaube ich, so auffangen.
Ich habe ein bisschen eine leichtere Statistik mitgenommen. Es haben nur 10 Feldspieler wirklich 30 Spiele von den 30 Spielen gespielt. Ist für mich leichter.
Das ist leichter, das stimmt. Für mich leichter. Muss man auch nicht ins Englische überwandern, wenn man den Begriff nicht wirklich kennt.
Das ist leichter. Und wenn wir mal drauf schauen, da sind natürlich auch wichtige Spieler dabei. Zum Beispiel ein Ronning 19 Spiele, der fällt noch länger aus. Mhm. Dann hast du einen Byron nur mit 18 Spiele, Geibel nur mit 11 Spiele. Wismann hat noch gar kein
Spiel. Jetzt wieder zurück, Geibel übrigens. Genau. Wichtige, positive Nachricht für die Eisbären.
Wismann hat noch gar kein Spiel. Und jetzt kommen wir eigentlich dahin, was der Basti auch gerade gesagt hat. Meiner Ansicht nach hast du die Eisbären noch gar nicht spielen sehen. Zu keinem Zeitpunkt. Du weißt nur, der Kodorenko wird ja das ganze Jahr ausfallen, der hat eine Importlizenz, der wird, so wie es ausschaut, nicht mehr zurückkommen. Da muss man sich ja auch nicht so viel Gedanken machen mit den Importlizenzen, wie man damit umgeht. Ja. Ein bisschen weniger, aber ist natürlich auch nicht toll. Aber wenn die alle kommen, und jetzt schaue ich mal drauf, bis jetzt hat eigentlich nur Freddy Tiffels diese Form vom letzten Jahr wirklich konserviert und beibehalten. Mhm. Ja, der liefert brutal ab, also momentan in 34 Punkte. Andi Eder, den muss man schon auch nennen. Ich finde, der hat diese spezielle Position da mit einer gewissen Lockerheit angenommen beim Spielen und der passt da super rein. Und das zeigt letztendlich auch seine Punkte. 21 Punkte jetzt in 30 Spiele. Das ist was, wo er sich wohlfühlt, wo er von vornherein gewusst hat, er ist hier willkommen und er kann seine Art von Eishockey hier spielen. Und trotzdem fügt er sich ein. Diese Kombi macht ihn auch sehr interessant im Team. Und ich finde auch was ganz Interessantes, noch eins zu sagen, und da sehen wir jetzt gleich mal, wie sich oft Sachen verändern. Marcel Nöbis, zu Beginn der Saison, einer, der kaum Eiszeit bekommen hat, keinen wirklichen Reihenpartner gehabt hat, zum Teil in der vierten Reihe gespielt hat, ein paar Minuten im Powerplay reingeschmissen wurde und inzwischen in der zweiten Reihe spielt und in den letzten 10 Spielen 11 Punkte gemacht hat. So schnell ändern sich oft Sachen. Ja, ein Spieler, den man vielleicht gar nicht mehr so wollte, aber wenn jetzt wieder alle da sind und du wirfst alles durcheinander, wird es ein brutaler Kampf.
Aber um das die ist Plätze. Doch die Anschlussfrage, Rick, weil du das richtig sagst, ganz, der hat sie noch nicht kurz, gesehen und deshalb.
Ja, bitte? Einer, leider müssten wir den Basti jetzt bitte aus dem Studio schicken.
Entfernen heißt das.
Er hat doch keine Zeit.
Ja, guck mal. Wenn ihr euch jetzt fragt, weil Sesch vorhin gesagt hat, der hat noch viele Termine und muss weg, ja, dann überlegt euch mal, wer in zwei Tagen, wer gerade wirklich busy ist und die Geschenke bringt in zwei Tagen.
Ja, man weiß es nicht.
Bist du es?
Man
weiß es nicht.
Aber frohe Weihnachten auf jeden
Fall. Ja. Frohe Weihnachten. Genau, dann verabschieden wir Basti. Aber Mikey auf jeden Fall mit der Brille, das ist natürlich sensationell. Mikey
sieht sensationell aus.
So eine Mütze kann jeder.
Erinnert mich im Moment
so ein bisschen. Danke.
Nein, ich schau mal hier an. Ich kann mir keinen Keks erlauben, wirklich. Dann nehme ich einen mit.
Ja, nimm einen mit.
Euren selbstgemachten.
Auf Halde, man weiß nie, was die Zeit noch bringt.
Der Mikey erinnert mich ein bisschen an Ricky Evans. Sascha weiß, wovon ich spreche.
Ja, das stimmt. Tschüss. Sehr ähnliches.
Alles Gute dir.
Danke. Brillendesign. Also um das aufzugreifen, weil du sagst, ja, man hat sie noch nicht gesehen. Die Frage ist, kann man die Eisbären, wird man sie sehen? Weil das ist ja die Frage, die sich alle stellen. Es ist immer einfach zu sagen, okay, dann wenn alle wieder da sind. Ja. Aber bist du dann, auch in der Kurzfristigkeit möglicherweise, weil so episch lange hast du dann auch nicht Zeit, bis dann irgendwann wieder die Playoffs losgehen und dann denkt man, ah, okay, die Eisbären, dann drücken sie auf den Knopf und dann bam, hauen sie wieder alle weg. Das ist die Frage, die ich mir stelle, ob die Zeit dann noch ausreicht, für die Mannschaft so in den Flow zu kommen, auch in der Kombination sind ja auch ein paar dabei. Ne? Kodorenko ist ja jetzt nicht so, als wenn er schon 3 Jahre bei den Eisbären spielt, sondern der ist ja eigentlich frisch dabei gewesen, fällt sofort aus. Und das ist interessant zu sehen. Ja. Da bin ich gespannt, wie du das vielleicht siehst.
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Die Mannschaft muss sich schon wieder finden, weil natürlich ein paar andere Spieler jetzt dabei sind auf 3, 4 Positionen.
Ja.
Das ist keine Frage. Und natürlich ist auch die Frage, wie kommen die Verletzten zurück? Das heißt ja nicht immer, wenn ein Top-Spieler sich verletzt, dass er dann nach 2, 3 Monaten einfach wieder so zurückkommt und sofort anschließt. Das wünscht man sich
aus Vereinsseite. Schwere Verletzung gehabt, ja.
Die Qualität aber meiner Ansicht nach ist da. Das Zweite ist, sie wissen, wie sie Meister werden. Das Dritte ist, letztes Jahr bei vielen Positionen haben die Spieler ihre Position gefunden und wissen, was sie zahlen müssen, damit man den ganzen Weg geht zu einer Meisterschaft. Ja? Und eins darf man auch nicht vergessen, du hast den gleichen Trainer weiterhin, der viel gelernt hat aus dem einen Jahr, glaube ich, als sie nicht mal in die Playoffs gekommen sind und das ganze Umfeld, das sich aber eigentlich fast nicht verändert hat. Also da spricht schon viel dafür, dass wenn die Verletzten-Misere nicht so weitergeht und die Spieler wieder zurückkriegen, auch sehr spät, und ich rede jetzt hier nach den Olympischen Spielen, in diesen wenigen Spielen, die noch da sind, dass ich denen zutraue, dass sie sich da so sortieren und so fangen, dass sie ganz oben Wort mitreden.
Okay, also du glaubst an die Eisbären und glaubst du auch daran, dass sie ein bisschen damit auch manchmal kokettieren? Ich finde das ja schön, weil sie ja diese Art und Weise genau kennen, zu sagen, okay, selbst wenn wir vielleicht von einem nicht so perfekten Platz aus der Hauptrunde in die Playoffs starten würden, weiß ja jetzt noch nicht, kann ja auch sein, dass der Run noch kommt auch.
Ja.
Aber momentan ist es nicht so, sie sind ein bisschen entfernt von den Top-4-Teams. Dass sie auch damit so ein bisschen spielerisch umgehen und auch positiv mit breiter Brust zu sagen, okay, Leute, wenn die Playoffs kommen, wartet mal ab. Wir wissen schon, wie das geht. Ist das auch etwas, was man gerne voranstellt, weil man natürlich weiß, dann kriegen die anderen ein bisschen mehr Muffensausen?
Also, wissen sie ja. Und wenn man ehrlich ist, jetzt nach außen hin, wenn ich jetzt nur mal vom Club spreche, da liegt ja genug da, falls wirklich in der ersten Runde aus wäre, dass man sagt, du, hör mal zu, dieses Jahr hier, sind wir halt bloß in die erste Runde gekommen. Wir haben jetzt zweimal Meister geholt, aber dieses Jahr mit den ganzen Verletzten ist einfach nicht weitergegangen. So, Punkt. Würde jeder verstehen übrigens. Meiner Ansicht nach macht sie das noch unberechenbarer, weil die natürlich wissen, wir können aus der kalten Hose starten. Wir haben eigentlich hätte man einen Grund, das ist keine Mannschaft, die sich dahinter versteckt. sondern das ist eine Mannschaft, die das eigentlich versucht zu übertrumpfen. Und deswegen glaube ich, ich sag dir.
Also es kann nur positiver werden für sie eigentlich, obwohl sie von einem ganz hohen Level kommen. Was die Sache, bin ich bei dir ein bisschen.
Ich sehe schon ein paar andere Clubs, die dieses Jahr da sind. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen tiefer eingehen. Ich sehe natürlich Mannheim, der sich brutal verstärkt hat. Und allein von den Namen eigentlich, von dem, und die haben noch zwei Importlizenzen frei, eigentlich der Meisterschaftsanwärter Nummer 1 sein müssten. Oder auch Köln, was die jetzt inzwischen gemacht haben. Das ist ein ganz anderes Kaliber, diese Mannschaft, als wie letztes Jahr. Kannst du nicht vergleichen, meiner Ansicht nach. Ich sehe dieses Jahr ganz andere Gegner, die gegen die Berliner spielen.
Du hast Ingolstadt noch nicht genannt, interessanterweise. Ja. Nur mal so ganz kurz als
Ingolstadt, München, Straubing, du musst jetzt momentan
wir alle nehmen, auch da kommen wir ja
gleich dazu. Aber ich wollte jetzt nicht so viel über die reden, wo wir später noch mehr reden. Du hast genügend Gegner, die wirklich mehr als auf Augenhöhe sind. Aber trotzdem, glaube ich, musst du weiterhin Berlin erstmal schlagen, wenn du Meister werden möchtest. Und ich glaube, dass das im Endeffekt dann gar nicht so vielen Mannschaften gelingt.
Du hast eben Freddy Tiffels angesprochen und gesagt, in der Art und Weise, wie er performt, ist das eigentlich so ein nahtloser Übergang gewesen. Ja. Zum Beispiel von der letzten, also seiner ersten Saison. Und dann, wie glaubst du, ist er vielleicht auch in dieser Saison noch zu sehen, wenn wir auch gleich noch mit ihm sprechen? Er macht ja punktemäßig möglicherweise auf jeden Fall noch mal einen Schritt auch zu den Saisons bei den Eisbären. Kam natürlich von einer sehr hohen Punktesaison, damals auch in München. Meistertitel, dann noch mal zwei Titel in Berlin direkt geholt. Also, oder beziehungsweise, er ist ja auf einem Triple unterwegs. Das schaffen ja auch nicht viele, ne? Muss man auch mal sagen. Ja. Er hat noch gar nicht das Gefühl so gehabt, wie es ist, mal nicht zu gewinnen in den letzten paar Jahren. Warum hat er sich deiner Meinung nach nochmal vielleicht entwickelt oder nochmal einen Schritt gemacht oder nochmal verbessert? Ist er ein anderer Spieler ein bisschen geworden? Hat momentan mehr Assists als Tore vielleicht? Aber wir sind ja auch erst so in der Hälfte der Spiele ein bisschen mehr.
Also ich glaube, also es hat ganz viel oft mit Sportlern zu tun, wenn man die Sportler genauer kennt, mit dem Selbstvertrauen und wie sie sich wohlfühlen. Also die Rolle, die sie bekommen. Und wie sie die ausfüllen. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, der Tiffy hat Glück gehabt, dass er einfach auch gesund geblieben ist, im Gegensatz zu ein paar anderen wie Ronning. Trotzdem ist diese Reihe auseinandergegangen. Aber mit diesem Selbstvertrauen, mit diesem Rückenwind, den er sich die letzten Jahre da erspielt hat, mit diesem Selbstverständnis auch, dass er weiß, welche Wichtigkeit er für diesen Club hat, dass er nicht andauernd hinterfragt wird, anzählt wird oder sonst was ist. Das siehst du auf dem Eis, dass er eine gewisse Leichtigkeit hat in der Offensive, die ihn da momentan hinbringt, wo er ist, nämlich ganz nach oben in der Scorerliste, ist momentan bester deutscher Scorer in der deutschen Eishockey-Liga. Und dieses Tempo, dieses Spielverständnis, das er hat, das sich letztes Jahr natürlich mit Föderl und Ronning dann in den Playoffs wirklich, das war wirklich genial, dieses Verständnis, das Gefühl, nimmt er das einfach mit, egal auch mit wem er spielt. Es gibt ja viele Formationen dieses Jahr bei den Berlinern wegen den Verletzungen, haben mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten gespielt. Aber er bringt sein Spiel beständig mit. Und das ist, glaube ich, was sich geändert hat, diese Konstanz. Und dementsprechend, glaube ich, kommt es auch von ihm selber raus.
Deshalb sicherlich auch nochmal den nächsten Schritt gegangen, auch mit dem Verein bis 2029 Vertrag unterschrieben. Ja. Das ist ja brutal lang. Ne? Also es ist eine gefühlte, ich will jetzt nicht dem Freddy nachher zu nahe treten, ich weiß nicht, ob er uns schon hört, aber wir warten ja eigentlich auf ihn, dass er sich gleich reinschaltet und wir mit ihm natürlich auch über diese Themen sprechen können. Aber 2029 ist ja bei einem, ich glaube, 30-jährigen, 95er Jahrgang, geht ja schon fast in Richtung Rentenvertrag.
Naja, so ist es nicht, aber ich glaube natürlich, dass in Berlin hat man festgestellt, gehabt nach diesem einen Jahr, wo man die Playoffs nicht geschafft hat, dass vielleicht der deutsche Sektor nicht gut genug war. Das muss man auch so sagen. Und ich glaube, dass man dann danach einiges auf dem deutschen Sektor gemacht hat und natürlich das jetzt auch wertschätzt, wer diese Spieler momentan sind, in welchem Alter das die sind, wie lange die abliefern sollen und so weiter. Und wenn man das jetzt weitergeht, ich habe vorher Straubing angesprochen, für mich brutaler Sprung in der Tabelle, auch unter anderem, weil der deutsche Sektor so stark ist. Ja, das hat sich auch meiner Ansicht nach nur mal deutlich geändert im Vergleich zum Vorjahr. Und dementsprechend versucht man natürlich, ein Tiffels mit so viel Selbstvertrauen und mit so viel Scoring-Wut zu halten. Das ist für mich eigentlich keine Frage.
Ja, jetzt den Satz hänge ich dann gerne noch dran, weil wir ihn gerade auch hinter uns hier im Deutschland-Trikot mit dem Adler auf der Brust sehen. Nachvollziehbar logisch für dich, wenn ich sagen würde, zwingend einer für Olympia?
Ich glaube schon, ja. Weil allein durch die Punkte momentan gerechtfertigt ist und durch sein Spielverständnis und die Geschwindigkeit. dass er einer ist für Olympia. Man muss dazu sagen, Olympia ist erstmal seit vielen Jahren wieder, dass die NHL-Spieler dabei sind. Es wird auf NHL-Eis auch gespielt. Das heißt, Geschwindigkeit, aber auch Körperlichkeit wird natürlich eine gewisse Rolle spielen. Und da ist er natürlich jemand, wo man sich eigentlich meiner Ansicht nach nicht überlegen muss, ob er dabei ist, sondern welche Rolle er spielt und mit wem er spielt.
Okay. Das würde ich gleich noch ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, da hast du auch ein paar ganz interessante Überlegungen zu. Wir wollen ja ein bisschen Olympiaschach nachher noch spielen mit unserem Experten und vielleicht schon mal so ein bisschen Richtung Aufstellung denken, was den einen oder anderen Eishockey-Fan da draußen, glaube ich, auch brennend interessiert und wo sich viele schon intensiv Gedanken drüber machen. Aber wenn du magst, können wir es auch schon mal ein bisschen vorziehen. Aber ich würde eher gerne noch mal bei der Liga bleiben.
Ja, gerne.
Wenn der Freddy noch nicht da ist, lass uns einfach weitermachen, Rick, und Berlin natürlich jetzt sozusagen als die Mannschaft sehen, die es ja am Ende zu schlagen gilt, weil es ist immer noch der Titelverteidiger, die diese 4 Meisterschaften aus den letzten 5 geholt haben. Das ist ja schon mal eine Ansage und du hast auch eben schon 2, 3 Vereine genannt, wo du sagst, okay, die haben eigentlich den Meisterschaftskader vielleicht per se. Wenn wir mit der Liga weitermachen, würde ich erstmal feststellen, aktuell, und das macht es ja auch so interessant, die Penny DL bei uns zu verfolgen, es sind nur 2 Punkte zwischen Platz 1 und 4. Und ich habe das auch nochmal nachgeschaut. Das hat es ewig nicht gegeben. Also du musst zurückgehen bis ins Jahr 2008, 2009, wo es oben ähnlich eng war. Also der Abstand 2, 3 Punkte war zwischen diesen 4 Mannschaften. Das ist nicht alltäglich. Man denkt und nimmt das so wahr. Okay, ich gucke mal auf die Tabelle. Oh ja, ist doch relativ spannend. Ja. Aber es ist schon sehr besonders spannend in der aktuellen Phase.
Ist es wirklich?
Wird sich das noch verändern, auch ein bisschen, glaube ich, in den nächsten 22 Spielen plus?
Also ich glaube, also erstmal muss man sagen, man muss sich das mal anschauen, was jetzt passiert. Zwischen 19.12. und 6.1. haben wir in 19 Tagen
Rock'n'Roll.
9 Spiele.
Hockey Rock'n'Roll.
Ja, also da passiert unheimlich viel.
Ja.
Vor allem wahrscheinlich mehr unten als ganz oben. Ich glaube, oben wird das ganze Konglomerat so bleiben, weil die wirklich tatsächlich sehr ähnlich sind, also von der Qualität des Kaders in der Hauptrunde. Und wenn man da hingeht, wir werden ja auch die Konferenz übrigens morgen, da rufen wir auch mal aus, wer wird Weihnachtsmeister, weil eben 4 Mannschaften theoretisch auf Platz 1 landen können. Und wenn man auch hinschaut, da hat jede Mannschaft was, das momentan für sie spricht und warum sie da ganz oben steht.
Da muss man über die Mannschaft ganz oben natürlich in erster Linie sprechen, das sind die Panther aus Ingolstadt, die jetzt zwar am Montag reden wir heute, am letzten Spieltag, also am 30. gegen Dresden, kurioserweise eine Niederlage einstecken mussten, so ist das manchmal. Ne? Erste Heim-Dreier für die Dresdner in dieser Saison, ausgerechnet, wie man dann so schön im Sport sagt, gegen den Tabellenführer, der letzte schlägt den ersten. Haben die trotzdem für dich auch insgesamt, weil sie oben stehen, den besten Eindruck hinterlassen?
Ich glaube, das ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, vom besten Eindruck her, da sind schon 4, 5 Teams. Aber es gibt einen Grund, warum sie da oben stehen. Und das ist für mich ganz klar die Offensive und wie sie sich entwickelt haben. Also wenn man mal drauf geht, vor der Saison haben wir gesagt, es bricht die ganze Säule weg bei Ingolstadt. Das geht bei Bagartheig los. Dann hast du eine Verteidigung mit Bodie und Wagner. Weiter zu Simpson und Stachowiak. Das sind Leader in der Kabine zum Teil gewesen und auf dem Eis gewesen. Und da muss man sagen, kann man das so wieder hinbringen. Und es hat eine Zeit gedauert. Ich habe mal es aufgeschrieben bei den Ingolstädtern. Nach 10 Spiele waren sie 8. Jetzt sind sie 1. Weil eben auch die Offensive so gut funktioniert. Und da muss man Riley Barber nennen. Der hat die meisten Tore. Und es gibt in den Top 8 Scorern momentan 4 Ingolstädter. Und da hast du einfach mit Paul, mit Breton, mit Augustino, welche dabei, die letztes Jahr da waren, wo die große Frage war, können sie das konservieren? Und das konnten sie konservieren. Und ich glaube, die Kombi macht sie momentan da ganz nach oben.
So, Breton sogar noch punktmäßig besser.
Hier. Ja, gerne. Und zwar unser Gast ist da.
Ja, Mikey.
Würde ich doch sagen, da wechseln wir hin und es kommt was Schöneres ins Fenster als das hier.
Ja, wenn der Weihnachtself reingrätscht und sagt, jetzt ist er da, dann nehmen wir ihn natürlich auch gerne mit rein. Wir haben uns extra einigermaßen gut angezogen für unser Gast. Dann sagen wir schönen guten Abend, Frederik, a.k.a. Freddy Tiffels. Schön, dass du da bist.
Schönen guten Abend. Ja, danke für die Einladung. Und ihr seht definitiv besser aus als ich heute Abend.
Ja, aber das ist ja ganz normal. Du bist ja noch mittendrin im Sport, wenn man so will. Es ist ja keine Ruhe, kehrt ja ein in der Penny DL. Von daher alles gut. Jeder so, wie er sich wohlfühlt. Und wir wollen, dass du dich einigermaßen wohlfühlst. Aber jetzt kommen die harten Fragen. Nein, Quatsch. Weil ich das gerade gesagt habe, Freddy, wer sagt eigentlich noch Frederik?
Eventuell meine Mama, wenn die ganz böse auf mich ist. Ansonsten tatsächlich niemand.
Okay. Da kommst du auch gut mit klar. Also wenn die Mama mal sauer ist, dann gehört das, glaube ich, dazu in dieser Konstellation Mama-Sohn. Freddy, weil wir natürlich auch ein bisschen Ausblick betreiben wollen rund um die Eisbären Berlin, aber wir haben ja die Sendung auch begonnen und das gehört am Ende des Jahres auch bei uns natürlich dazu, dass man ein bisschen zurückblickt. Das haben wir eben auch schon getan, rund um die Eisbären Berlin mit dieser dramatisch emotionalen Meisterschaft für euch. Wenn du noch mal so ein bisschen zurückblickst, was war das für dich vielleicht bislang auch für ein Jahr 2025, sicherlich auch mit diesem Höhepunkt der Meisterschaft?
Ja, ein sehr, sehr turbulentes Jahr, würde ich sagen. Also ich habe die Folge heute nicht verfolgt tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, was ihr gesagt habt, aber natürlich kommt mir Tobi direkt in den Sinn. Und was Schlimmeres kann man sich gar nicht vorstellen. Und alles andere rückt dann eigentlich komplett in den Schatten. Und ja, wird dem gar nicht gerecht, wenn ich jetzt hier irgendwie über eine Meisterschaft rede, über die Eisbären Berlin oder sonstiges. Weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen kann.
Naja, wir haben schon ein bisschen eingeschätzt, dass das natürlich eine ganz besondere Leistung war von der Mannschaft, von jedem Einzelnen von euch eigentlich, weil Rick hat es ja eben auch gesagt, es gibt natürlich Mannschaften und das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen, wenn man in so einer emotionalen Situation, mit so einer Ausnahmesituation auch vielleicht dran zerbricht. Aber ihr habt das umgemünzt in auch eine Energie auf dem Eis für Tobi im Nachgang. Deshalb meinte ich das. Was war das vielleicht für ein Jahr? War das auch etwas, wo du sagst, das ist sicherlich was, wo ich in 15 Jahren nochmal drauf schaue und sagen kann, wir haben das für einen besonderen Menschen geschafft und wir können alle stolz sein auf die Art und Weise, wie wir das gewuppt haben, diese schwere Situation?
Ja, auf jeden Fall. Also da gehe ich zu 100% mit. Ich glaube, jetzt schon kann man da, ja, das Wort ist auch irgendwie verkehrt, aber stolz drauf sein, wenn man darauf zurückblickt und mit Sicherheit in 15 Jahren, also ob das in ein Jahr ist, in zwei Jahren oder dann halt in 15, da werden immer wieder Erinnerungen hochkommen. Und ich bin mir jetzt zu 100% sicher, dass wir die Meisterschaft so geholt haben, wie wir sie geholt haben, wegen Tobi.
Tiffi, vor, wie du gerade noch technische Probleme hattest oder wie wir sagen, in der Technikausbildung warst, in der digitalen, damit du zu uns reinkommst, habe ich schon ein bisschen beantworten müssen, warum du dieses Jahr so ablieferst. Und es war ein bisschen meine Intention, jetzt bin ich gespannt, ob ich richtig liege. Du darfst mir gerne widersprechen.
Sehr gerne übrigens.
Warum, aber ehrlich bleiben, warum du das von letzten Jahr so konserviert hast. Und ich habe gesagt, ich glaube, oft ist es beim Sportler tatsächlich sehr viel, was es mit Selbstvertrauen zu tun hat. Ich glaube, dass du da ganz klar deine Rolle hast. Ich glaube, dass du das Spiel spielen darfst, das du spielen kannst, das dir liegt. Die Schnelligkeit, du darfst kreativ sein, du kriegst genügend Eiszeit, du wirst nicht hinterfragt. Und in der Kombi mit ein paar Meisterschaften im Sack hintereinander ist man dann auch irgendwie so aufgestellt, dass man weiß, hey, auch wenn der ein oder andere wegbricht, aus unterschiedlichen Gründen, bei mir in der Formation und ich jedes Spielgefühl eine neue Formation habe, ich bringe einfach meine Leistung. Ist das so ein bisschen in die Richtung oder würdest du es anders sehen?
Ich glaube, das geht in die Richtung. Also Selbstvertrauen ist, glaube ich, das A und O im Sport. Man sagt ja, glaube ich, nichts umsonst. Das ist 90%, das spielt sich einfach im Kopf ab. Und ich glaube, dann sind es einfach mehrere Sachen. Ich muss das möchte ich vielleicht auch erwähnen, man kann natürlich viele Punkte haben und trotzdem blöd spielen. Ich glaube, jeder Sportler, oder speziell im Eishockey, also ich hatte die Spiele auf jeden Fall, wo ich richtig schlecht gespielt habe. Und am Ende des Tages hat man dann irgendwie 2 Punkte. Und ja, vielleicht die Fans denken, man ist der Hero. Aber man selbst und der Trainer, die wissen ganz genau, dass das ein ganz schlechtes Spiel war. Und genauso geht das andersrum auch. Man kann ein super Spiel spielen, man kann das System perfekt spielen, man kann Körper spielen, man kann Scheiben gewinnen, man kann Chancen kreieren und am Ende des Tages hat man gar nichts. Und dann denken alle, die vielleicht nicht den Sport so genau kennen, sagen halt, okay, das war nichts. Aber so ist es halt dann auch nicht. Und mit Sicherheit hilft es natürlich auch, dass ich viel Eiszeit kriege, dass ich umgeben bin von super Mitspielern. Weiß jetzt gar nicht, wo ich da noch weiter ausholen kann. Und am Ende des Tages läuft es dann vielleicht auch einfach. Nichtsdestotrotz möchte ich mich auch nicht an Punkten bewerten, sondern an der Art und Weise, wie ich spiele. Und da hoffe ich doch, dass auch der Trainer, meine Mitspieler da zufrieden mit mir sind.
Finde ich ganz interessant. Ich kann mich daran erinnern, ich habe da mal irgendwann mit Freddy mal ein kurzes Gespräch drüber gehabt, dass das so ein bisschen, glaube ich, ein Stück weit auch stört, verstehe ich auch total, dass da zu schnell, zu oft auf nur diese Details faktisch draufgeschaut wird. Ne? Ist das automatisch ein gutes Spiel, nur weil ich eben Punkte zufällig habe? Ne? Auf der anderen Seite, das hebe ich jetzt mal positiv raus, Freddy, und dann bin ich trotzdem irgendwo bei Punkten. 6 plus 28 aktuell deine Ausbeute, und von den 28 Assists zum Beispiel waren halt auch 21 Primary Assists, also die direkten Assists. Das macht ja auch nochmal vielleicht ein bisschen was aus. Und wo ich gerade auch mit Rick schon im Vorgespräch drüber gesprochen habe, Freddy, ist ja auch die Tatsache, durch eure Verletzten-Misere, hast du unglaublich oft in verschiedenen Reihen spielen müssen. Also ich glaube, es sind 9 verschiedene Kombinationen, in denen du bislang auf dem Eis unterwegs warst. Selten auch mehr als 3-mal hintereinander in derselben Reihe und mit denselben Kollegen. Häufigste Variante, habe ich mal nachgeguckt, waren auch Vikingstad und Föderl. Wie ist das? Also ich meine, dass du das irgendwie adaptieren kannst und musst, ist mir schon klar. Ihr wollt ja auch gewinnen und am Ende musst du mit dem spielen, was an Personal da ist. Aber wie schwer ist das auch in der aktuellen Phase, oder fällt das irgendwie leicht, weil Rick auch richtigerweise gesagt hat vorhin, naja, wenn man ein guter Spieler ist, hat man Selbstvertrauen und dann geht man einfach mit den Jungs aufs Eis. Wie ist das für dich aktuell auch in der Gemengelage der Eisbären?
Also es war mir jetzt nicht bewusst, dass schon 9 Reihenkombinationen waren, aber ich weiß auch in den vergangenen 2 Jahren, dass der Serge einer ist, der gerne die Reihen umstellt. Mhm. Also es ist jetzt irgendwie nichts Neues für mich. Zweitens, glaube ich, ist es kein Problem bei uns, weil wir wirklich versuchen, egal ob es die erste Linie ist oder die vierte, dass wir alle das gleiche Eishockey spielen. Wenn ich jetzt mit einem Vikingstad aufs Eis gehe oder ob ich mit einem Bayern aufs Eis gehe, wir versuchen eigentlich das Gleiche zu machen. Und natürlich hat man aber dann auch wiederum Mitspieler, mit denen es vielleicht ein bisschen besser funktioniert, wo man sich ein bisschen besser versteht. Und ja, ich glaube, die Kombination natürlich auch in Berlin, dass wir wirklich auch super Mitspieler haben, dass ich super Mitspieler habe, macht es dann auch einfach leichter.
Wir blicken auch voraus. 2026 ist um die Ecke. Rick hat es eben gesagt, wird noch viel Eishockey gespielt, bis der Jahreswechsel da ist. Aber warum? Fragezeichen. Ist mit den Eisbären im Jahr 2026 unbedingt zu rechnen? Was wäre deine Antwort?
Ja, 100%.
Warum?
Warum? Also ich glaube, dass wir Selbstvertrauen haben. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Das ist es jetzt wirklich auch nicht. Aber trotzdem muss man das einfach wählen. Ich glaube, wahrscheinlich, eventuell habt ihr davor auch da schon darüber geredet. Natürlich haben wir jetzt gerade noch nicht den Kader zur Verfügung, der am Ende des Jahres hoffentlich zur Verfügung sein wird. Immer mehr Jungs kommen jetzt zurück, das tut uns doch gut. Mhm. Und dennoch hatten wir das ganze Jahr noch wirklich keine komplette Line-Up. Jetzt gerade sind es noch 3, die fehlen, mit Kodo, also Kodorenko sogar 4. Anfang des Jahres waren es ja, glaube ich mal, 7, 8 Leute. Und dementsprechend konnten wir einfach noch nicht so eine Konstanz aufbauen. Ich glaube, wir sind kurz davor, wieder die Eisbären-Identität zu finden. Und ich bin mir zu 100% sicher, wenn wir die wieder finden, dass wir dann eine Mannschaft sind, die ganz oben sein könnte und gegen die keiner spielen möchte. Mhm.
Hat die Konkurrenz jetzt gehört, glaube ich.
Okay. Gehört. Genau. Ich gehe mal ganz kurz raus, weil in unserem Team, wir haben ja heute Weihnachtsfeier hier auch, ich gehe mal ganz kurz rum und verteile Champagner, während ihr hier schön plauscht. Ja, übrigens, wer mal hier dabei sein möchte und das Team kennenlernen möchte, bei United Charity kann man das Ganze noch machen. Es läuft nur eine gute halbe Stunde, kann man das ersteigern.
Okay,
ich komme also gleich wieder.
Rick noch mal mit dem Aufruf.
Lass dich nicht verarschen vom Session.
Nein, das macht er nicht. Ist doch viel zu souverän. Ist auch 30 mittlerweile, ist doch ganz was anderes. Freddy, aber weil ich gerade vorausblicke, 26 das Jahr mit den Eisbären, du hast gerade die Antwort gegeben, Olympia 2026, wie viel Thema ist das für dich schon so im Kopf, in der täglichen Auseinandersetzung vielleicht? Hat man da schon die Birne frei für? Denkst du drüber nach, mit wem könnte ich, wenn ich dabei bin, spielen? Wie ist das so? Auch im Plausch vielleicht mit den Kollegen in der Kabine?
Im Plausch in der Kabine mit den Jungs, das ist tatsächlich jetzt nicht so ein Thema. Aber ich habe mich auch im Sommer hingesetzt und mir meine Ziele gesteckt und das ist ganz oben auf der Prioritätenliste. Mhm. Von daher.
Hast du das auch dem Bundestrainer gesagt, oder?
Wie bitte?
Kennt der Bundestrainer deine Prioritätenliste?
Nee, aber ich hoffe, dass man die ermitteln kann anhand der Taten von mir.
Das ist genau das Richtige.
Mhm. Aber ja, dementsprechend, das wollte ich eigentlich sagen, dass irgendwie ist das kein Thema und gleichzeitig ist ja alles das, was ich mache tagtäglich, mache ich, um dabei zu sein. Und dementsprechend sei ich jeden Tag ein Thema.
Okay, du kennst ja noch einen ganz, ganz guten Eishockeyspieler in Nordamerika. Tausche dich mit dem mal darüber aus? Ist das Thema, wenn ihr plauscht?
Ja, wir haben schon mal darüber geredet und würden uns natürlich unheimlich freuen, wenn wir beide dabei sind, wobei ich jetzt mal mein ganzes Geld drauf wetten würde, dass Leon auf jeden Fall dabei ist.
Das ist eine ganz gute Wette, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass du, toi, 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 wir drücken die Daumen natürlich, dass auch alle gesund bleiben. Das ist ja immer das Wichtigste, auch für Leon Draisaitl selbstverständlich. Aber mit ihm in einer Reihe, das wäre ja dann nochmal der doppelte Traum, oder?
Ja, ist natürlich, oder wäre super, super cool. Und gleichzeitig wissen wir beide, dass ich nicht die Line-Up mache. Und wenn ich dabei sein sollte, worauf ich hoffe, dann versuche ich natürlich der Mannschaft zu helfen. Ob das in der ersten Reihe ist, ob das zweite, dritte, vierte, das wäre mir sowas von egal. Und ich würde da spielen, wo der Trainer mich natürlich einsetzt und würde mein Bestes geben.
Ja, solange der Leon nicht sagt, hör mal zu, du musst erstmal auf 1000 Punkte kommen in der DL, dann ist es in Ordnung, oder? 1000 Punkte kann man auch mal machen, so ganz nebenbei, ne? Muss man auch einen Hut ziehen, finde ich, sensationell.
Ja, Wahnsinn. Also ich habe natürlich auch ihm geschrieben oder wir haben kommuniziert, als er das geschafft hat und das ist schon einfach krass, was er da macht. Hab dann auch mal ein bisschen recherchiert, glaube ich, der 103. Spieler erste das schafft. Wenn man jetzt ein bisschen weiter rechnet, dieses Jahr, ich glaube, die Chance dann irgendwie auf 80 zu kommen oder also auf die 80. Position in der All-Time-List. Mhm. Und irgendwie als Kumpel ist das dann irgendwann auch vielleicht so, selbstverständlich ist jetzt auch schwer zu sagen, aber das wird irgendwie so normal, ne? Wenn man jetzt auf die Statline schaut nach dem Spiel, dann sind es mal 2 Punkte mal 3 und wenn er nur einen macht, dann ist das fast schon ein schlechtes Spiel gewesen. Also es ist schon unfassbar, was er da leistet und setzt natürlich auch neue Grenzen für deutsche Spieler und vielleicht auch, wie soll ich sagen, erweitert die Grenzen auch für viele, weil vielleicht ein paar sehen, dass es auch möglich ist, auch als Deutscher.
Ja, finde ich gut, dass du sagst, also Goldi hat übrigens nebenbei in der Regie auch ein bisschen Getränke hier ausgeschenkt, so ist es bei uns am heutigen Tag. Übrigens, weil du das gerade gesagt hast, das als Letzte, ich fand das ganz lustig, weil der Bundestrainer Harry Kreis war ja bei uns in Ingolstadt vor kurzem zum Interview und da habe ich ihn auch auf diese 1000 Punkte plus angesprochen. Er sagt ja, als ich gratuliert hatte dem Leon, als die Nachricht geschrieben hat, da hat er ja schon wieder 1003 oder so, also das war ja schon fast wieder verjährt. Aber Olympische Spiele ist natürlich das Thema. Auf der anderen Seite habe ich mit Rick eben auch drüber gesprochen. Du hast einen relativ langen Vertrag unterschrieben in Berlin bis 2029. Das ist eine besonders lange Bindung von beiden Seiten logischerweise. War das auch im Umkehrschluss denn der Gedanke, die Karriere endet in der Hauptstadt?
Doch, kann ich schon sagen, ja klar. Also ich fühle mich pudelwohl in Berlin und wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Ist natürlich noch eine lange Zeit bis dahin. Ich hoffe, dass ich noch länger als 4 Jahre spielen werde und mal schauen, ob mein Körper dann noch mitmacht, ob ich dann noch mental bei der Sache bin, ob Berlin noch ein Fan von mir ist, wer weiß. Aber Stand jetzt spricht dem nichts entgegen.
Ich glaube auch, dass du gerade viele Gründe weiterhin lieferst, dass sie Fan von dir bleiben sollten. Und das war natürlich auch gar nicht despektierlich gemeint. Und du hast die Antwort selber sehr gut gegeben, indem du sagst, na klar, will ich danach auch noch ein bisschen weiterspielen. Soll dir auf jeden Fall gegönnt sein. Freddy, zu guter Letzt, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Hast du wirklich sowas wie ein Tagebuch? Stimmt das? Nee.
Gibt's sowas? Ja, immer mal wieder Variationen. Also ich weiß jetzt nicht, von wem die Information kommt, aber jetzt zur Zeit führe ich nicht ein Tagebuch, aber eher so ein Tracker. Also ich tracke Gewohnheiten.
Okay, warum machst du das? Was ist der Hintergrund?
Es geht eigentlich darum, dass man halt jeden Tag besser werden kann und es gibt halt 1000 verschiedene Sachen, wo man nur ein bisschen besser werden kann. Und wenn man die ganzen Sachen zusammen addiert, dann ist man eventuell ein bisschen besser.
Okay. Interessant, das musst du mir nochmal genau erklären, wie das funktioniert. Ich will auch jeden Tag besser werden, Freddy. Vielleicht kann ich von jungen Leuten noch was lernen.
Du kannst mit einem ganz einfachen Buch anfangen, 6 Minuten Tagebuch.
Ja, das kenne ich.
Verschenke ich auch sehr vielen Menschen normalerweise. Das ist was genau um das, was es geht, was der Freddy sagt, dass du dir bewusst wirst, was du dem Tag über eigentlich machst, was du machen möchtest, dir das in der Woche anschaust, im Monat anschaust und dann am Ende vom Jahre wunderst, dass du irgendwo ganz woanders bist, weil du den ganzen Tag in deinen Tag reinlebst und dann mit dem Polyesteranzug hierher kommst du mit dem weißen Schuh.
Jetzt weiß ich, vielleicht sollte ich das, was ich mal vor Monaten gekauft habe, doch auch mal in die Hand nehmen. Das habe ich nämlich auch schon mal gekauft und ich habe gerade von der Regie aufs Ohr bekommen, sag doch einfach auch die Bestseller, den sogenannten Bestseller, nämlich sein Buch von Rick Goldman, das verschenkst du auch immer ganz gerne, ne? Damit es noch ein paar Mal vom Ladentisch kommt.
Schlau.
Ja.
Wie heißt das gleich wieder?
Sie hatten noch kein Weihnachtsgeschenk hier, ich schmeiß sie damit kaputt.
Es ist schon so lange her, wo ich es geschrieben habe, aber ich glaube, das heißt, warum Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Eiszeit heißt es, genau. So habe ich es mal kurz entfallen.
Ja, gut, wenn man so viele Bestseller geschrieben hat, dann ist irgendwann der erste auch nicht mehr ganz so auf dem Schirm, ist doch klar. Freddy, dann sagen wir...
Aber Moment,
ja, hast du noch eine Frage?
Eine Frage habe ich, weil ich war gerade in der Regie.
Einer noch.
Ich war gerade in der Regie und dann haben mich die Leute gefragt, ich soll doch mal fragen, ob du jetzt nach der gemeinsamen Hochzeit, hätte ich beinahe gesagt, nach der Hochzeit vom
Leon,
ob du da jetzt seit dem Facebook- oder Instagram-Freund bist vom Conor McDavid?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben uns nicht gefreut. Aber ihr habt
ja vorher schon gekannt, oder?
Ich habe den mal in Edmonton kennengelernt, weil ich damals Leon besucht habe, aber nur flüchtig. Und ja, haben uns aber super verstanden und es kam aber nicht dazu, dass wir uns gefolgt sind. Was natürlich kann auch da, ja, ich glaube, ich würde ihm jetzt einfach nicht folgen. Also, wenn, dann muss es von ihm kommen, würde ich jetzt sagen.
Ja, so dann ist es richtig. Das ist die Attitude, die man auch bei Olympia braucht. Ja. Nur weil man einmal auf der Yacht gemeinsam war, kann man nicht jedem folgen.
Nein.
Das geht ja mir genauso.
Genau. Nee, also, ja. Ihr versteht das, glaube ich, schon, aber. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch nicht so oft auf Instagram unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr da mein Feed verfolgt. Da bin ich ja nicht so aktiv.
Auch das ist vielleicht eine gute Angewohnheit, um da nochmal zu bleiben. Das darfst du gerne tracken. Ich glaube, das macht gelegentlich auch Sinn, da nicht den ganzen Tag drin zu verbringen. Aber schön, dass du die Zeit mit uns verbracht hast heute Abend. Freddy, vielen Dank und... ja, alles Gute für das, was kommt. Erstmal trotz dieser stressigen Phase eines Eishockeyspielers irgendwie schöne Weihnachten im Kreise deiner Lieben, wenn es geht. Und ja, ich denke, wir sehen uns in den Eishallen Deutschlands und ja vielleicht auch noch vor der Jahreswende. Dementsprechend sage ich jetzt noch nicht alles Gute für 26, vor allem erstmal schöne Weihnachten. Danke für deine Zeit.
Ja, ich habe auch zu danken. Vielen Dank, dass ihr mich hier gehabt habt. Und ich kann das nur zurückgeben. Frohe Weihnachten natürlich. Und ich gehe mal davon aus, dass wir uns in den nächsten Tagen irgendwo in Eishockey Deutschland sehen werden.
So ist es. Freddy, beste Grüße.
Ciao.
Danke.
Ja, schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ja, immer ein guter Gesprächspartner, ja, Frederik Tiffels.
Schöner Gesprächspartner.
Ja. Ich finde bei Freddy schon immer gut und auch ein Stück weit bewundernswert. Er hat immer so eine gewisse Lockerheit, ne? So eine gewisse Grundcoolness, möchte ich jetzt mal sagen. Also trotz aller Ziele, trotz allem sportlichen Ehrgeiz, hat er auch eben gesagt, so, ich habe so meine Prioritätenliste am Jahresanfang festgesetzt. Natürlich gehört er dazu, irgendwie den Schritt zu Olympia zu schaffen. Aber ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein bisschen rheinisch auch, aber das gefällt mir irgendwie.
Ich glaube schon, dass ein bisschen Mischung vielleicht dabei ist aus den Jahren aus Nordamerika.
Ja?
Das ist natürlich schon auch, glaube ich, was einen formt, einfach in der Selbstständigkeit, der Selbstfunktionalität.
In jungen Jahren immer.
Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch der Profisport selber. Also du musst natürlich da schon einen Zug haben, sonst kommst du natürlich nicht so weit. Punkt.
Da geht dann die Stimme nach unten. Dann machen wir den Punkt zumindest bei den Eisbären, die wir ausführlich besprochen haben, auch jetzt im Interview mit Frederik Tiffels. Aber wir haben Ingolstadt angesprochen als Tabellenführer. Da sind wir kurz unterbrochen worden. Vielleicht möchte ich den Gedanken noch mit reinnehmen. Du hast natürlich diese besonderen Fähigkeiten, Topscorer, Top-Torschütze, Riley Barber genannt, Breton, der vielleicht sogar noch besser ist als im letzten Jahr. Körperlichkeit, ist das ein Thema?
Das könnte ein
Playoffs Thema. In die das ist so etwas, was sich die Fans vielleicht so als Sorge noch ausmachen.
Also, es ist natürlich so, und das muss man auch mal ganz kurz sagen, erstmal, wer kann noch was machen? Schauen wir mal ganz kurz, springe ich weg.
Ja.
Die Importlizenzen an, Frankfurt, Berlin und Dresden haben 11 Und nur Mannheim hat 9, alle anderen haben 10. Das heißt, alle anderen können noch eins machen. Mannheim hat den großen Vorteil, die könnten noch 2 Leute holen. Also wirklich abwarten, was noch passiert. Die Körperlichkeit, ja. Ich sage ja auch immer, ich spreche jetzt von dem, wer ganz oben steht in der Hauptrunde. In den Playoffs kommen einfach andere Faktoren noch rein. Da kommt es auch darauf an, gegen wen du spielst, wer ist dann fit und so weiter. Wenn du mich jetzt fragst, ist die Körperlichkeit was, das ein Pluspunkt ist oder vielleicht, obwohl sie Erster sind, kein Pluspunkt ist, dann würde ich natürlich auf das Zweite tendieren, weil das möchte ich erst mal sehen, ob der Kader so tough ist. Mhm. Für mich ist der Kader in erster Linie schnell, unheimlich schnell. Offensiv, hat unheimlich viel spielerische Qualität, macht in sich Sinn, ist sehr stimmig. Gibt es vielleicht Kader, die tougher sind? Ja. Sind die dann aber entscheidend in den Playoffs? I don't know. Das kommt darauf an, gegen wen sie spielen und wie sie das ergibt.
Vielleicht direkt der Sprung. Tougher könnte natürlich sein, eine Mannschaft wie die Adler Mannheim, die Dritter sind. 16-mal Tabellenführer, aktuell Zweiter.
Das sind Zweiter.
Genau. Ich habe gerade Dritter gesagt.
Köln, aber sie sind punktgleich mit Köln, glaube ich.
Genau, ja, ich habe jetzt rein logisch sind sie Zweiter. Nicht, dass ich das hier als Fehler bemerkbar machen sollte. Was hat sich vielleicht aus deiner Sicht als Steigerung zur letzten Saison bemerkbar gemacht? Es ist eine andere Mannschaft.
Dankeschön.
Ja, genau.
Mikey.
Was sticht dir raus? Wir kriegen gerade nochmal die Tabelle eingeblendet, damit auch alles hier
bei Mannheim,
richtig ist.
Ja. Was sticht da raus? Also ganz klar muss man natürlich sagen, das Torhüter-Duo. Also es ist ein überragendes Torhüter-Duo momentan, das einfach auch dazu führt, dass sie mit Abstand die wenigsten Gegentore haben. Das muss man ganz klar sagen. Und 63, das Zweite ist, die Mannschaft ist dieses Jahr meiner Ansicht nach anders gebaut. Die ist deutlich cleverer gebaut. Du hast ein paar, bleiben wir dabei, Tough Guys drin, die aber auch spielerisch gut sind, wie der Solo zum Beispiel. Du hast insgesamt diese Komponente zwischen Spielern, die spielerisch sehr gut sind, aber auch die Schnelligkeit und den Kampf mitbringen, sowohl im Importsektor wie im deutschen Sektor. Im deutschen Sektor vielleicht so gut wie kaum ein anderes Team. Das ist bemerkenswert. Also auch die Spieler, die neu gekommen sind, wie ein Mettinen, der liefert dir einfach ab. Der hat 12 Tore. Das sind die meisten momentan
bei den Eigentlich Adlermann. Alle neue, ne? Greco, Solo,
genau.
Schütz, Mettin,
Renov. Funktioniert. Ja. Mhm. Genau. Und die Torhüter, auch 2 neue, liefern brutal ab. Und in der Kombi ist es für mich natürlich auch so, was er dieses Jahr verstanden hat. Oder man sieht es andersrum. Der Trainer lässt die Reihen eigentlich fast gleich. Letztes Jahr haben wir oft darüber gesprochen, dass andauernd durcheinander gewürfelt wurde. Vielleicht auch, weil er nicht zufrieden war irgendwie und das nie so gefunden hat. Dieses Jahr hat er diese Reihen geholt und wenn keiner verletzt ist oder irgendwie was ganz Großes passiert, sind diese Reihen eigentlich gleich. Und ich glaube, diese Konstanz, die Mannheim hat, rührt auch davon, weil die einfach meiner Ansicht nach diese Spielweise klar ist, was sie spielen sollen, ihre Rollen aber auch klar sind in diesem Team. Und die Qualität so gut ist, dass es nur eine Frage ist, wo sie sich da vorne einreihen.
Ja, beste Defensive der Liga, ne? 7-0. Das ist eben gesagt, auch natürlich durch diese lange Phase ohne Gegentor auch eine besondere Qualität. Also mit denen wird zu rechnen sein. Gar nicht abhängig davon, glaube ich, wo sie am Ende auch tabellarisch in der Hauptrunde stehen.
Nee, also weil das sind wir jetzt wieder bei dem
Das ist eine Mannschaft gebaut Thema. Für das, was im März, April
und passiert. Und die hat noch 2 Stellen frei. Das kommt noch on top. Du kannst also noch mal reagieren. Du kannst auch theoretisch sagen, okay, ich hole nur einen, der mir Stress macht, wenn du das möchtest. Oder du kannst die Verteidigung oder noch mal ein Torhüter absichern oder. Also da ist noch viele Möglichkeiten da. Und dementsprechend ist es für mich auch wirklich so, wenn man nur auf die Mannschaft schaut, die hat natürlich jetzt nicht die Erfahrung der letzten Meisterschaften wie Berlin. Aber wenn man nur auf die Mannschaft schaut, von dem, wie sie gebaut ist, ist Mannheim vielleicht mit das beste Team, weil die alles vereint.
Punkt. Und das beste Team will natürlich auch Köln werden insofern, als dass sie den nächsten Schritt noch gehen möchten mit Karjalon zusammen, der am Saisonende dann aufhören wird. Wie hat Karjalon die Haie vielleicht noch mal besser gemacht? Es gibt Vereine, die wären vermutlich an dieser Niederlagenserie in den Finals letztes Jahr vielleicht zerbrochen. Ganz im Gegenteil, sie sind stärker geworden. Warum?
Ich glaube, da haben sich zu viele Positionen geändert. Ich glaube nicht, dass dieser Kader daran denkt, was letztes Jahr passiert ist. Weil auf den entscheidenden Positionen im Tor zum Beispiel, auf ein paar Importpositionen hast du andere reingeholt, die einen brutalen Impact haben.
Also hast dieses Negativthema einfach wegradiert, oder?
Ich würde sagen, ja. Du hast auf der einen Seite die Mannschaft vielleicht ein bisschen finnischer gemacht durch die Finnen, die reingekommen sind. Du hast aber diese Mannschaft einfach verbessert. Durch einen Russell, durch einen Schnarr, durch Bock, den deutschen Sektor, durch die Torhüterpositionen, ja, mit Juvon und mit Brückemann. Also insgesamt, meiner Ansicht nach, ist dieser Kader, und es überrascht mich wirklich, dass das so schnell gegangen ist, also dass das innerhalb von 2 Jahren bei Jallungen so schnell gegangen ist, dass er den Kader in richtigen Positionen austauscht und dass er den Kader auch so weit bringt, die haben jetzt 13 Spiele hintereinander gepunktet, davon 11 Siege. Und ich glaube, dass ganz viel damit zu tun hat, mit dem, was wir am, was ist heute für Tag?
Montag.
Am Sonntag im Interview gehört haben.
Wollen wir das kurz hören?
Ja.
Da geht es um das Kabinenklima, genau. Möchte ich mal sagen. Nate Schnarr von den Haien im Interview bei Specki, glaube ich, im Nachgang zum Sieg in Berlin.
I think our leadership group, we have such a good mix of young players with old players, veterans who lead the way, our coaching staff. I've never been in a better dressing room. Everyone can be themselves. Everyone can have fun. We push each other and the list goes on and on. So we could be here for a while.
Also ich glaub, wichtigste Aussage eigentlich, ich habe noch nie in einer besseren Mannschaft gespielt vom Klima her, von der Art und Weise, wie die Stimmung ist rund um die Mannschaft in der Kabine und dass jeder eigentlich so die Mannschaft auch pushen kann. Hat übrigens Brady Austin auch noch dann gesagt, wir haben so eine Next-Man-Up-Qualität, also sich zusammenraufen, besser werden und dem anderen auch zu sagen, was er zu tun hat, um sich zu pushen. Also das kommt schon mehrfach raus.
Ja, und dann hinzu kommen noch die spielerische Qualität. Die haben die besten Special Teams mit Mannheim gemeinsam. Mhm. Und ich glaube, dass sie ein Riesenthema perfekt gelöst haben, nämlich das Jalonen-Thema. Sie haben nicht gewartet, dass das die ganze Zeit rauskommt, dass Jallonen nächstes Jahr geht und dass das die ganze Zeit so dahin wabert.
Nein, es musste gemacht werden, weil es passiv natürlich um die Ecke kam, dann haben sie reagiert.
Also aber sie haben perfekt reagiert.
Genau, ich wollte nur sagen, es kam nicht wie Kai aus der Kiste, sie haben offensiv gesagt, pass mal auf, so und so ist es, sondern die Gerüchte kamen auf und dann hat man, wie ich finde, auch richtig reagiert.
Absolut. Genau, aber die Gerüchte kommen ja immer erstmal auf. Also es ist ja meistens so, dass die Gerüchte dann irgendwann da sind und dann kann man sich, es gibt ja auch Teams, die sich entscheiden, das ganze Jahr nichts zu sagen.
Ja.
Und es durchzugehen, das hat man im Netz gemacht. Das, glaube ich, ist sehr clever, sehr, sehr clever, so eine Kuh vom Eis zu bringen, weil es dann irgendwann gar keine Kuh mehr ist. Ja, aber jetzt hast du ja kein Thema mehr zum Fragen. Das weißt du ja schon. So, jetzt kannst du denen auch nicht mehr auf den Sack gehen.
Ich habe noch ein paar andere Fragen, aber darum geht es ja nicht, dass jemand auf den Sack gehen will. Wie stellst du mich denn hin?
Also nein!
Ich weiß, was du meinst. Du,
sinnbildlich für die Schoneie, die zum Teil...
Jetzt bin ich der Stellvertreter hier.
Nein, Gott. Stell
du doch mal eine Frage.
Die Journalisten per se. Ja. Und da gibt es ja in Köln schon viele, weil da gibt es auch viele Zeitungen,
Boulevard,
die sind interessiert und so weiter. Und da kommen natürlich schon die ganze Zeit Fragen, die dann irgendwie suchen. Und ich glaube, dass man sehr offensiv damit umgegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Konstanz, die Köln jetzt bringt, um wieder wegzugehen von dem Thema, was man sehr gut gelöst hat, die Konstanz, die Köln abliefert, hat ganz viel mit dem Trainer zu tun. Auf der einen Seite, das hat aber ganz viel auch mit den Spielern in der Kabine zu tun. Und wenn du so eine Aussage hörst, das hörst du wirklich nur bei Spitzenmannschaften. Das sagt dir normalerweise keiner, wenn es nicht so ist. Es stellt sich keiner vorne hin und sagt, oh, wir haben die beste Mannschaft, die es gibt. Und in Wirklichkeit bist du auf dem 8. Platz, weil wenn du auf 8. Platz bist, stimmt oftmals nicht. Du kannst dich gut verstehen, aber da stimmt die Qualität nicht. Du kannst ja nicht zufrieden sein. Ja, bei denen kommt jetzt aber zusammen, dass sie sich gut verstehen, dass sie eine gute Gruppe sind, dass sie eine gute Mischung haben, dass sie die Qualität haben und Erfolg haben. Und das macht natürlich jemanden gefährlich im Angriff auf eine Meisterschaft.
Ja, und auch eben dieser Steigerung letztes Jahr nach 30 Spielen, 50 Punkte, waren sie noch Sechster, ja. Da waren man 16 Punkte hinter Platz 1. Jetzt ist es deutlich enger geworden, ne? Damals übrigens Ingolstadt auch Tabellenführer zu dem Zeitpunkt. Jetzt sind sie Dritter und eben nur einen Punkt hinter Platz 1. Also da merkt man eben auch diese deutliche Steigerung nicht nur aufgrund der mehr geholten Punkte. Dann müssen wir noch über eine Mannschaft sprechen, auch oben in den Tops dabei. DHC Red Bull München, Goldi.
Ja, gerne sprechen wir über die
auch. Vielleicht ja momentan die heißeste Aktie in der Penny DL, möchte ich mal meinen. 11 Siege aus den letzten 12. Man kann verschiedene Statistiken zur Rate ziehen, warum diese Mannschaft gerade abliefert und performt, weil sie aus den ersten 11 Spieltagen nämlich nur noch 7 Niederlagen hatten. Also es ist deutlich slow gestartet. Und die Meinungen eigentlich vieler vor der Saison war, ah, vielleicht ist die Mannschaft doch ein bisschen, sind die nicht vielleicht ein bisschen zu alt, sind die noch schnell genug? Frage, waberte so, aber in München funktionieren vor allem auch Spieler, die schon immer oder schon länger da sind. Mhm.
Aber man muss es richtig einordnen, diese Aussage. Man muss oft unterscheiden zwischen 52 Spieltagen und ob diese Mannschaft für 52 Spieltage so gut ist, dass sie ganz vorne ist, ob sie dafür gebaut ist, oder ob diese Mannschaft vielleicht die Härte, die Erfahrung und andere Sachen hat, dass sie in den Playoff funktioniert. Wenn man in der NHL oft mit Teams spricht, die sagen auch, die Art und Weise, wenn du Spieler hast, die quasi versuchen, 82 Spieltage so zu spielen wie ein Playoff-Spiel, das hältst du nicht durch, körperlich nicht. Ja, das heißt, du brauchst eine gewisse Mischung und auch Spieler, die dann in den Playoffs sich entwickeln und dann doch zu den Bestien werden, jetzt mal hart gesagt. Ja. Und wenn ich jetzt da wieder hingehe, erkenne ich jetzt eine Entwicklung bei München. Aber woher kommt diese Entwicklung bei München? Du hast das angesprochen, nach 10 Spielen, 13 Punkte, da waren wir Zehnter. Da ist man aber ruhig geblieben dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren. Man hat selber keine Unruhe da reingebracht. Man hat aber einmal reagiert, weil Niederberger angeschlagen war. Und ich glaube, Bibot momentan ist ein brutaler Faktor, warum München da steht, wo sie stehen. Bibot hat 13 Spiele gemacht, 10 Siege geholt und man hat eine Fangquote von über 93%, die zweitbeste in der ganzen Liga. Und ich glaube, wenn du dann einen Kader hast, der es eigentlich kann, mit einem Trainer, der sich dann auch gefunden hat mit seinem Team und dann einen Torhüter hast, und das ist jetzt eben Bibot gewesen, weil Matthias Niederberger verletzt ist, dann einen Torhüter hast, der dir jedem Spiel die Chance gibt zu gewinnen, dann ist so eine Mannschaft auch gut genug und dann geht es nach oben.
12 Spiele, 10-2 Bilanz von Bibot. Einzige Ungereimtheit vielleicht der Abgang von Schinko. Das war so ein bisschen das Einzige in München in dieser Saison.
Wo überraschend.
Ja, jetzt wieder in Wolfsburg, genau. Ja, also eine interessante heiße Aktie der ERC Red Bull München. Auch die wissen am Ende, wie man Meisterschaften gewinnen kann. Die letzte ist jetzt auch nicht dramatisch lange her mit 23. Prost Goldi, auf ein schönes Weihnachtsfest. Soll dir gegönnt sein, wo du dich schon so schick gemacht hast.
Ja, habe ich mich von den, wie heißen diese Zwillinge, die immer bei der Heidi Klum rumhängen?
Das weiß ich doch nicht.
Na, wie heißen die denn? Kennt man doch. Die, wo die Fernsehdingsbums auch haben da. Kaulitz.
Ach so,
Kaulitz-Brüder. Ja. Die hatten das an...
Der eine ist, glaube ich, sogar, ist das nicht der Ehemann?
Das ist der Mann.
Ja, also.
Das ist der Mann.
Ja.
Aber weiß auch nicht, vielleicht hängen auch die Klum die ganze Zeit mit denen rum. Das kann auch in beide Richtungen gehen. Auf jeden Fall hatten die am roten Teppich auch so ein Smoking an mit dem schwarzen Hemd, nicht mit dem weißen. Mhm. Und da habe ich mich inspirieren lassen, dachte mir so...
Ja, Notzki. Es ist gut, dass dir die Jungen noch was beibringen können. Ja, ja, auch modisch, aber das ist eigentlich relativ einfach. Das habe aber nur ich gesagt. Ja. Dann geht's rein in den Abstiegskeller, wenn man so will. Abstiegsfight, auch darüber müssen wir noch ein Wort verlieren. In der heutigen Ausgabe, wenn wir zurückblicken und ausblicken. Und man kann sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt so wahrgenommen wird, aber Dresden ist still alive. Ja? Erster Heimspieldreier, ich habe es eingangs schon gesagt, kurioserweise gegen den Tabellenführer, zweiter Sieg unter Jerry Fleming, das aber auch schon im 6. Spiel. Glaubst du noch an eine realistische Chance dieser Mannschaft, in der Liga zu bleiben? Ich glaube, man hat erwartet, dass es schwer werden würde für den Aufsteiger, aber sie waren teilweise, Rick, schon extrem weit weg vom unteren Rest der Liga.
Ja. Und ich möchte es auch kurz mit der Zahl untermauern. 16 Punkte in 31 Spiele.
Findest du die jetzt gerade in deinem Handy oder schreibst du
parallel an WhatsApp? Nee, das habe ich jetzt gerade einfach ausgerechnet. 0,51 mal 52 Spiele würde 26,8 Punkte ergeben. Die wenigsten Punkte, die wir bisher hatten in der deutschen Eishockey-Liga in 56 Spielen, war 22, 23, in den letzten 10 Jahren, habe ich mir angeschaut, nicht ever, sondern in den letzten 10 Jahren, war Bietigheim mit 40 Punkten. Und das zeigt schon, wie weit sie letztendlich weg sind. Das muss man relativ klar sagen.
Ja, so. Ja. Ich kann übrigens nur anmerken, ganz kurz nur, 61 Tore, 129 Gegentore.
Meisten Gegentore, wenigsten Tore.
Aber ich wollte das nur unterstützend sagen, da sind sie auch noch mal schwächer als die schwächeren letzten in den letzten Jahren mit Düsseldorf, Augsburg und Bietigheim nach 30 Spielen.
Ne? Und alles, was ich jetzt sage, spricht nicht dafür. Aber das muss man einfach aussprechen, weil das ist ja auch meine Aufgabe. Wenn man jetzt da drauf schaut, du hast es gesagt, meisten Gegentore, wenigsten Tore erzielt, die niedrigste Fangquote, alle Importlizenzen vergeben, du kannst da immer mal was machen. Was wir immer angesprochen haben, was der große vielleicht Negativpunkt dieser Mannschaft ist, ist das Alter. Das ist eigentlich zu alt. Dieser Kraftfaktor wird sich zeigen, umso länger die Saison dauert. Und jetzt kommen wir drauf. 19 Tage, 9 Spiele. So, jetzt müsste aber eigentlich was passieren. Und wenn du mich jetzt fragst, was spricht dafür, dass was passiert, dann sage ich dir aber auch zwei Punkte. Der eine ist der erste Heimsieg. Möglicherweise ist da jetzt ein bisschen was hochgegangen und es funktioniert. Und das zweite ist, darauf zu hoffen, dass jemand noch schlechter ist. Das hört sich jetzt dämlich an. Aber wenn du dich erinnerst, in der Saison 23/24 war auf einmal Augsburg Letzter. Und die waren lange nicht Letzter. Aber die haben in den letzten 11 Spielen nur 5 Punkte geholt und haben sich damit selber eigentlich rausgespielt. Und wenn Dresden jetzt anfängt, da über Weihnachten, Neujahr, da 2 Punkte zu holen, da mal 3 Punkte zu holen, da mal 1 Punkt zu holen und sich langsam daran holt, weil Frankfurt ist nur 9 Punkte weg inzwischen, dann ist der Druck in Frankfurt deutlich höher oder auch in Iserlohn theoretisch deutlich höher, als der in Dresden ist. Und damit kannst du dann theoretisch Kraft schöpfen, die du vielleicht gar nicht hattest oder die eine Mannschaft braucht. Das ist der Strohhalm, an den sie sich hochziehen.
Ist die Frage natürlich auch in Dresden, ob du möglicherweise schon zu viel hast liegen lassen in den Chancen, die du hattest, natürlich auch in direkten Duellen, zum Beispiel gegen Iserlohn, diese Partien, wo sie natürlich dann maximal underperformed haben. Und das sind Punkte, die du natürlich sehr, sehr schwer auch jetzt im Endspurt dann am Ende nochmal zurückbekommst. Nicht unmöglich, weil, klar, muss man Frankfurt jetzt mit reinziehen. 8 Niederlagen in Folge bei Tom Pokel, der eigentlich gar nicht so schlecht gestartet ist mit 3 Siegen aus den ersten 5 Spielen unter ihm. Trotzdem werden die jetzt so langsam an allen Ecken und Enden anfangen nachzudenken.
Ja.
Wie gefährlich siehst du die Situation, die er sich jetzt auch nochmal mit einem neuen Torhüter verstärkt haben, die Löwen Frankfurt?
Gut, sie mussten irgendwas machen. Das war letztendlich die letzte Möglichkeit, die sie haben.
Das war die letzte Ausländerlizenz, auch, die sie vergeben
haben. Nach 8 Niederlagen in Folge musstest du irgendwas machen und hast du die Fangquote angeschaut. Da muss man einfach sagen, Frankfurt ist nicht so optimal gebaut. Der deutsche Sektor ist mir zu schwach. Die Abgänge, die es da gegeben hat, die konnten nicht adäquat aufgefüllt werden und die Torhüterposition hat letztes Jahr nicht funktioniert mit Oikun Nuora und hat dieses Jahr auch nicht funktioniert. Also musste man da irgendwas machen. Jetzt hat man sich mit Tokarski einen 36-Jährigen geholt, der diese Saison nur 2 Spiele gespielt hat zuvor.
Und aber der auch im letzten Jahr noch NHL-Einsätze hatte. Ne?
Kommen wir zum Punkt. Der kennt europäisches Eis nicht. Die Torhüter, die jetzt funktionieren in Köln, in Mannheim, auch in bei anderen Clubs, die kennen meistens europäisches Eis. Und da ist schon ein Unterschied von den Schusswinkeln. Ein Torhüter braucht meiner Ansicht nach länger, sich um die jeweils andere Spielgröße zu kümmern, weil die von anderem Winkel geschossen werden, weil es ein bisschen anders ist von der Offensive. Und das ist natürlich die Frage. Lang darf er nicht brauchen dieses Jahr. Er hat nur 2 Spiele gespielt, kennt Europa nicht, hat jetzt in Iserlohn 6-4 verloren. Wichtiges Spiel gleich mal, sodass man jetzt nicht sagt, hui, da ist er gleich reinkommen, wieder Heiland. Ja, das muss man so sagen. Natürlich hat er die Qualität.
Haben Sie mit Greis auch schon mal probiert übrigens? Ne?
Hat er die Qualität und da bin ich ja bei dir. Der hat NHL-Erfahrung, der hat in der American Hockey League viel gewonnen und manchmal gibt der Markt auch gar nicht so viel her. Aber dass sich dadurch jetzt alles ändert, da habe ich das Fragezeichen, da schaue ich drauf und Frankfurt muss aufpassen, dass sie nicht da unten reingezogen werden von Dresden.
Ja, und Iserlohn ist die Mannschaft, die momentan so ein bisschen der kleinere Gewinner ist im unteren Bereich. Einen großen Gewinner kann man da nicht ausrufen, aber zumindest gefangen und insofern, dass du da unten den letzten Platz, den vorletzten Platz und damit auch noch Frankfurt hinter dich gebracht hast erstmal. Das ist, glaube ich, der wichtigste Erfolg.
Ne? Genau, das gibt dir natürlich jetzt erst auch mal ein bisschen Selbstvertrauen. Ich glaube, die Mannschaft hat sich ein bisschen weiterentwickelt in den letzten Spielen, weil jetzt auf einmal Spieler auch punkten, die zuvor nicht so viel gepunktet haben, wo man gesagt hat, okay, da sind ein paar Importlizenzen da, die müssen vielleicht auch mal ein
Tor treffen. Eigentlich haben die deutschen Spieler diese Mannschaft getragen am Anfang.
Ne? Immer noch so. Ich meine, wenn du drauf schaust, Fischbuchu, Bekele, die dürfen sich nicht verletzen, weil die reißen ein Loch rein wie nochmal was. Auch Napravnik, dann hast du natürlich mit Thomas noch jemanden und mit Cornell, die ganz gut punkten, aber dann wird es schon eng da oben. Da ist einfach die Qualität insgesamt nicht da. Aber sie haben ein paar Spieler, die abliefern zum wichtigen Zeitpunkt dann auch die Torhüter immer und dementsprechend ist es momentan so, die sind da nicht raus, die sind da auch noch mit drin, aber momentan haben die meiner Ansicht nach ein bisschen mehr Schwung als die anderen beiden Mannschaften.
Wir werden das beobachten, natürlich auch in diesen turbulenten Tagen rund um Weihnachten beziehungsweise auf dem Weg Richtung 2026 und auch in den Januar hinein. Rick hat es eben schon gesagt, kommen unglaublich viele Spieltage auf uns zu. Das ist das Schöne, man kann ganz entspannt auf der Couch auch vielleicht locker flockig Magenta Sport mit noch, weiß ich nicht, irgendwas im Pelz sich ein bisschen zur Ruhe legen. Und
Pelz?
Ja. Ja, meistens isst man ja etwas mehr. Also viele tun das. Ich tue das übrigens nicht so.
Hast du meine Kekse probiert übrigens?
Ja, dann mache ich jetzt mal direkt. Ich will aber kurz anfügen, dann kannst du das gerne, du alte Cross-Promo-Maschine, kannst das gerne nochmal aufnehmen. Wir freuen uns natürlich vor allem auch Anfang Januar auf das Winter Game. 10.1. Aus Dresden. Alle nochmal aufschreiben, falls es einer noch nicht im Kalender hat.
Auch ein Thema, das vielleicht Dresden nochmal für die letzten Spiele einen Push geben könnte. Wenn sie dann schon näher dran sind, vor so einer großen Kulisse, zu Hause, das ganze Thema nochmal anzuschieben, Nicht-Abstieg, mal gucken, wie es da ausschaut. Da haben wir einige Spiele hinter uns, dann wird die Tabelle was anders erzählen.
Also gibt ein cooles Matchup. Wir sind natürlich dann im besonderen Maße vertreten und ich glaube, es wird wieder eine sehr besondere Eishockey-Übertragung, gar keine Frage. Das nur so ganz nebenbei, weil noch ein bisschen Zeit ist und noch mehr Zeit ist es Richtung Olympische Spiele 2026. Lass uns das nochmal aufgreifen. Wir haben es mit Freddy ja auch vorhin schon ein bisschen besprochen, weil ich eben angekündigt habe, du hast vielleicht mal Lust, auch ein bisschen deine Gedanken preiszugeben rund um die 5 Ringe. Der Bundestrainer heißt Harold Kreis, nicht Rick Goldmann, aber trotzdem hast du vielleicht ein paar Ideen im Kopf, was so das Aufstellungsschach betrifft. Was brauchst du, was braucht Harry Kreis für eine Mannschaft, wen nimmt man mit, worauf kommt es vor allem an, ist es vor allem die Geschwindigkeit, die du brauchst, wie setzt man so eine Mannschaft zusammen, das ist eine unglaublich schwere Aufgabe für ihn, ne?
Ich glaube, das ist tatsächlich.
Trotz dessen, dass alle NHL-Spieler kommen.
Ja, eben, aber das macht es schon schwer. Das macht es allein logistisch schon schwer. Okay. Also ich habe mir mal die Daten runtergeschrieben. Die NHL spielt bis zum 5.
Downgenau, Februar. Downgenau, sagt man.
Ja, du machst das. Ich kann mir das aufschreiben. NHL spielt bis zum 5.2. Deutschland, die Herren, treffen sich am 31. Januar zum Trainingscamp und spielen dann am 4.2.
In Bozen?
So. Jetzt denken wir mal ganz kurz nach und zählen mal, wie viele Spieler in Nordamerika sind. Dreiseitel, Stützle, Peterka, Seider, Sturm, Reichel, Grubauer, Samanski, Stachowiak, Suber, Tiefensee, bla bla bla.
Kurz.
So, ja, also, weißt nicht, wer alles kommt, aber jetzt hast du theoretisch mal 10 Spieler.
Ja.
Mit wem machst du die Vorbereitung und für was? Wann kommen die denn? Und dann hast du dein erstes Spiel am 11.2., glaube ich, nee, am 12.2., pardon, gegen Dänemark, übrigens in der kleinen Halle in der Roh, am 14.2. auch gegen Lettland, auch in der Roh, und erst am 15.2. spielst du in der noch nicht fertiggestellten Santa Giulia Arena, wo 16.000 Fans reingehen sollen, wo noch kein Eis drin ist, wo noch offen ist zum Teil, keine Sitzplätze drin sind.
So sah es aus. Übrigens, man muss dazu sagen, das sind ungefähr die Bilder vom 9., 10. Dezember, nur mal so ganz nebenbei. Also es kann schon wieder ein bisschen besser aussehen.
Ja, ja, aber Moment mal. Die wollten da zu diesem Zeitpunkt eigentlich ein Turnier spielen, da Eis machen, damit die Qualität da ist. Hinzu kommt, die Eisfläche hat nicht NHL-Maß.
Ja.
Also das NHL-Maß ist eigentlich 61 Meter 61 Meter mal 26 Meter, also 60, 96, 25, 91. Und jetzt haben sie es einen Meter auch noch kürzer gemacht, weil das europäische Maß ist 60 mal 30. Jetzt gibt es es aber in Nordamerika auch. Also manche alte NHL-Halle hat auch ein kleineres Eis, das ist nicht ganz genau so. Aber da ist natürlich großer Aufschrei da, weil man Angst hat, das muss man jetzt wirklich sagen, dass die 3 Tage vorher die Eismaschine anschmeißen und du ein katastrophales Eis hast. Und das ist wirklich die Gefahr. Angeblich heißt es momentan, wenn alles gut geht, ist in der letzten Woche im Januar fertig. Und dann versucht man 2-3 Spiele noch drauf zu spielen.
Sie wollten eigentlich im 9. bis 11. Januar das Testturnier spielen. Also das Final Four der Meisterschaft plus, glaube ich, den Pokal auch noch in Italien. Ja,
funktioniert nicht. Deswegen schieben sie das jetzt alles nach hinten und versuchen da vorne ein paar Leute aufs Eis drauf zu kriegen, damit die Eis eine andere Qualität hat. Und das mal so nebenbei. Gut, dass Deutschland die ersten beiden Spiele gar nicht in der Halle spielt. Aber das ist ein übergeordnetes Thema, wo ich mir denke, so, ey, jetzt hast du alle NHLer da und dann müssen die vielleicht auf so einem Kack-Eis spielen, wo die Qualität nicht gut ist und das gar nicht so zur Geltung kommt. Also davor habe ich Angst, aber das ist nur ein Thema nebenbei.
Suprati,
genau. Ja, genau.
Ja, gut, da sind wir gespannt und ich habe es eingangs gesagt, offensichtlich ist die Bauanleitung zu spät an die entsprechenden Menschen verschickt worden.
Ja,
auf der anderen Seite, ich schreite da immer ein und sage, jetzt regt euch doch nicht auf. Das ist vielleicht manchmal, wie soll ich sagen, etwas langsamer. Nicht, dass wir in Deutschland mittlerweile turboschnell sind. Gut, bei uns dauern die Genehmigungen manchmal ein bisschen länger, bis wir überhaupt bauen dürfen. Ja, aber bis jetzt, Rick, ja, darf ich doch kurz anmerken, habe ich noch keine Olympischen Spiele gesehen oder auch keine großen Fußballturniere, wo immer auf Drama auf die Trommel geklopft wurde und am Ende stand doch immer alles. Also habe ich noch nicht gehört. Also von daher gehe ich davon aus, dass es vielleicht, und das ist das Schwierige, da bist du natürlich gerade mit dem Gedanken richtig unterwegs gewesen, dass es wirklich so ein Zieleinlauf wird, ja, und dann wäre es zu schwierig, um sportlich also auch vielleicht was
abzuliefern. Du wirst es ja vielleicht gar nicht sehen als Außenstehender. Deswegen fahre ich am 4. Februar auch runter und schaue mal diese Arena an. Weil ganz viel wahrscheinlich in den Katakomben nicht fertig ist. Ja, das heißt, die Umkleidekabinen sind scheiße, die Bedingungen für die Sportler sind kacke, das Eis ist schlechte Qualität und so weiter. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Schlimme, weil du möchtest ja bei den Olympischen Spielen, wenn die Besten der Besten dabei sind, eigentlich das beste Eishockey sehen. Und das würde ich schade finden, absolut, wenn aus organisatorischen Gründen das nicht möglich ist. Das ist hat uns ein bisschen weggeführt. Trotzdem, bei den NHL waren wir. Und wenn man da, was du gerade angesprochen hast, natürlich mal die Überlegung hat, mhm, wie stellt man denn das Ganze auf? Nicht nur logistisch jetzt, sondern auch von den Reihen. Dann ist das Ganze schon eine Herausforderung, muss man ganz ehrlich sagen. So schön es ist, aber du hast ja nicht viel Zeit. Ja. Du musst ja sofort abliefern. Die kommen, die müssen spielen und müssen einschlagen. Ja? Und da ist natürlich.
Oder sie werden Kranführer, weil wir das Bild auch mit den Kränen im Hintergrund sehen.
Und da ist es schon die Frage für mich zum Beispiel, macht man die NHLer in der Top-Reihe zusammen zum Beispiel? Ja. Spielt ein Dreiseitel mit Stützle und Peterka in einer Formation, ja? Und macht man dann zum Beispiel Stachowiak, Reichel und Samanski in eine Reihe? Oder geht man einen komplett anderen Weg und sagt so, ja, Dreiseitel und Tiffes kennen sich gut, die haben Bock, die haben ein gutes Tempo, möchten auch gern gemeinsam spielen. Man macht vielleicht Samanski dazu, weil er in Edmonton da im Kader ist, momentan noch kein NHL-Spiel bekommen hat. Und damit hat er die Möglichkeit, sich mal an Dreiseitels Seite zu zeigen.
Ja.
Und hat dann zwei gute Reihen, bevor Nico Sturm wirklich eine reine Checking-Line anführt. Und von den ganzen offensiven Spielern, wo wir ganz viele haben, die in Powerplay eine Position besetzen, die wahrscheinlich in Zukunft von einem NHL-Spieler bei diesem Turnier besetzt wird. Wen nimmst du da mit? Bleibst du komplett offensiv? Gehst du auf eine reine Checking-Line? Gehst du eher auf Spieler, die dann nur Unterzahl spielen und hast Rollen? Oder wird ein Dreiseitel, ein Stützle, ein Seider, genauso wie Nordamerika, möglicherweise Überzahl und Unterzahl spielen? Also, du hast drei Spiele innerhalb von kürzester Zeit. Das sind wirklich viele schwierige Entscheidungen, glaube ich, wo es ganz wichtig ist, dass der Bundestrainer unheimlich gut mit den Leuten kommuniziert, wie er sich's vorstellt, unheimlich genau mit denen auch spricht, was sie sich vorstellen, damit diese Rollen klar sind. Aber du hast so viele Möglichkeiten, und das muss man ganz klar sagen, ob du willst oder nicht, du wirst Spieler vom Kopf stoßen, die vielleicht die letzten Jahre bei Weltmeisterschaften mit dabei waren und die dieses Mal keinen Platz im Kader finden. Mhm. Und das wird sicherlich schwer sein.
Und auch wieder wichtig zu kommunizieren dann, ne?
Ja, und du brauchst ja aber möglicherweise bei der nächsten WM, bei der Heim-WM trotzdem wieder. Mhm. Aber bei diesem Turnier, wo wirklich alle mit dabei sind, in den Kader reinzukommen, ist, glaube ich, so schwierig wie noch nie. Das wird der beste Kader sein, den Eishockey Deutschland jemals gesehen hat. Das muss man ganz klar so sagen.
Punkt. Können wir so stehen lassen, weil du eben gesagt hast, Josh Szymanski. Ja. Der hat sich gezeigt, nämlich bei uns und jetzt auch für euch da draußen, denn er hat uns netterweise eine Videobotschaft geschickt, ich glaube aus Bakersfield und ja, mit seinen Eindrücken, was so abgeht und wie es vor allem für ihn ausschaut.
Servus alle miteinander, hier ist der Josh Szymanski, ich bin gerade im Hotel, ich war gestern im Sequoia National Park, ein bisschen die Natur erleben. Dann geht's heute auch weiter nach Monterey. Wir haben hier ein paar Tage frei, eine Weihnachtspause und es gibt mir die bisschen die Zeit, aus Bakersfield rauszukommen und California als Touri so zu erleben. Das nächste Spiel ist dann am 27. Ich bin mir nicht ganz so sicher, gegen wen das ist. Es sind so viele Spiele hier, aber es ist auch gut, ein bisschen jetzt halt gerade vom Eishockey wegzukommen und wieder zu regenerieren und dann neu anzugreifen, wenn es dann nach der Weihnachtspause weitergeht. Der Kontakt zu den NHL-Team ist da auf jeden Fall. Es kommen immer wieder Leute nach Bakersfield, um einen Tipps zu geben oder was es auch ist, einfach zu reden. Leute vom Development oder ja, alles Mögliche. Deswegen, ich denke, ich habe auf jeden Fall Chancen, hochgezogen zu werden irgendwann. Man arbeitet darauf hin und versucht sich natürlich jetzt in der nächsten Zeit oder wann es auch dann passiert, bestmöglich darauf vorzubereiten und sich zu empfehlen über die nächste Zeit, sage ich jetzt mal. Ich meine, auf jeden Fall jetzt wünsche ich euch frohe Weihnachten. Vor allem in dieser Zeit hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt. Genießt die Zeit und wenn es dann soweit ist, wünsche ich auch einen schönen und guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann bald. Ciao, servus.
Ja, vielen Dank erstmal, Josh, für die Zeit, die du dir genommen hast. Im Freizeitstress in dem Fall, das ist ja auch schön. Wer da übrigens nochmal genau nachschauen will, auf seinem Insta-Account kann man sehen, wo er unterwegs war. Große Bäume fotografiert, Sequoia ja. National Park, da soll es die ja durchaus geben. Und jetzt auf dem Weg nach Monterey, hast du gehört? Der Kalifornier sagt ja nicht Monterey, der sagt Monterey. Das ist ganz wichtig in der Betonung, das hat er zu 100% schon drauf. Also in Bakersfield leben die jetzt, er adaptiert das sprachlich, aber aufgrund seiner Vergangenheit sozusagen, macht das ja durchaus Sinn, dass er der Sprache mächtig ist. Dann ist es das, was du gerade angesprochen hast, auch das, was er sagte, an die Chance glauben und vielleicht ist ja Olympia dann möglicherweise auch noch so ein Schaufenster für ihn. Ich glaube, das ist genau etwas, wo so ein Typ wie er so positiv reingeht. Ja. Ne? Der hat ja also so eine Attitüde
mich,
auch.
Ist für mich auch einer, der eigentlich gesetzt ist, wie gesagt. Ich habe von den Stürmern her, wenn du schaust, da hast du eigentlich 7 Stürmer drüben. Da gehört Samanski für mich definitiv mit dazu. Bei Edmonton hat sich ein bisschen was getan. Die haben getradet, die haben auch ein bisschen Spieler hochgezogen, guckt. Sie haben momentan tatsächlich relativ viele im Stürmersektor. Da hat sich ein bisschen was getan. Aber ich glaube auch, dass Olympia nochmal zusätzlicher Push sein könnte, der in dem Traum NHL näher bringt.
So ist es. Also wir können ja nochmal vielleicht, Rick, in die Form der einzelnen Spieler gehen oder
zumindest kurz, ja.
Ja, wo siehst du gerade was? Ich meine, es ist noch ein langer Weg bis Februar, aber auf der anderen Seite, wir wollen das ja auch mal so ein bisschen updaten und bei der Qualität, die die Jungs da drüben haben, gehen wir mal davon aus, dass sie das auch durchaus mal konservieren können bis Februar.
Also Dreisaitl hat inzwischen insgesamt, übrigens, was wir gerade von Freddy Tiffel gehört haben, steht er bei 1008 Punkte und ist damit auf Position 101 aller Spieler, die jemals in der NHL gespielt haben, von den meisten Punkten. Also gehört jetzt schon mit zu den besten offensiven Spielern, die dieses Spiel jemals gespielt haben. Bei den Toren ist er bereits in den Top 100. Er hat die Position 97 eingenommen mit 416 Toren. Das viertbester Scorer wieder in der NHL ist heiß, keine Frage. Ja. Genauso wie Stützle, der in Ottawa die meisten Punkte hat, die meisten Tore und die meisten Punkte von Ottawa. Und genauso wie Peterka, der mal inzwischen einen Durchhänger hatte, dieses Jahr mit einem sehr großen Vertrag ausgestattet, aber inzwischen auch schon in 38 Spielen bei 14 Toren und 27 Punkte ist. Also es zeigt schon, dass wir da wirklich offensive Power haben, NHL-Superpower haben, die wir mitnehmen. Und da muss man dieses Jahr auch Seider noch gleich mit dazu nehmen.
Ich wollte gerade sagen, was macht dein Lieblingsspieler?
Ja, Lieblingsspieler ist immer ein bisschen hart. Also ich finde halt einfach schön, wenn man einen Spieler sieht, wie er sich so entwickelt.
Ja komm, du kannst jetzt schon den kleinen Fanboy, Seider-Fanboy raushängen lassen. Verstehe ich ja auch.
Er ist momentan 10 bester Scorer aller Verteidiger in der NHL. Also ich glaube, das ist eine brutale Weiterentwicklung. Ja. Würde er so weiter punkten, hätte er 60-Punkte-Saison, das wäre Karrieresaison. Und wo man einfach sieht, welche Wichtigkeit er hat, ist bei der Eiszeit. Spielt über 25 Minuten die 8 meiste Eiszeit in der NHL. Das ist jetzt der Overtime-Treffer im letzten Spiel, wo er von oben reingeht und das Ding jetzt unter die Latte nagelt. Du hast selber erst, glaube ich, gar nicht gewusst, ob das Ding drin ist, aber einen coolen Jubel dann hat. Also, da läuft momentan viel für ihn und das Gleiche auch für Nico Sturm, der lang verletzt war, der da seine Position jetzt in Minnesota hat und auch schon in 14 Spielen 5 Punkte geholt hat. Also, die sind wirklich heiß, die Jungs, und da darf man sich drauf freuen bei Olympia.
Okay, also das mal das kurze Update. Wir wollen keinen vergessen. Über wen müssen wir vielleicht noch reden, der vielleicht noch wichtig ist. Ja, es gibt ja auch ein paar da draußen, die das nicht immer so im Blick haben, was auch in Nordamerika passiert.
Wir gehen mal ganz kurz durch. Reichel ist aus der NHL in die American Hockey League, ist erst getradet worden von Vancouver, spielt jetzt in der American Hockey League. Das wäre auch sowas, da wo ein bisschen Selbstvertrauen kriegen kann bei Olympia. Mhm. Samanski haben wir schon gesprochen in der American Hockey League. Auch Stachowiak ist in der American Hockey League unterwegs. Spielt eine gute Saison bisher mit 8 Toren für Syracuse. Zuber und Lutz spielen im gleichen Team, bekommen viele Punkte, viel Eiszeit da. Super, bringt uns auch zu vielleicht einem Punkt im Kader bei Olympia, wo ich noch ein Fragezeichen habe, nämlich in der Verteidigung, weil Wissmann und Mo Müller verletzt sind. Also das ist schon so eine Frage, wer kommt da, wer geht da wirklich mit? Mit wie viel Verteidiger wird Harold Greiss auch spielen? Spielt er mit 6, spielt er mit 7? Also da sind noch ein paar Fragen da und auch auf der Torhüterposition. Ja. Habe ich letztendlich Fragen, weil Matthias Niederberger momentan verletzt ist. Grubauer spielt wieder, hat 10 Spiele, Fangquote von 90%.
Franz Repp, der aktuell beste deutsche Goalie.
Genau. Und mit Tiefensee ist jemand, der in der East Coast League gut abgeliefert hat und jetzt bei den Texas Stars ist und über 91% Fangquote in seinen 4 Spielen hatten. Also dann, da hast du auch viele Möglichkeiten letztendlich, wie die Torhüterposition aussieht als Bundestrainer.
Ja. Arno Tiefensee, hast du gerade genannt, Texas unterwegs, Austin und aus Austin, ja, hat er uns auch ein paar Grüße geschickt mit dieser Videobotschaft.
Hallo liebe Magenta-Zuschauer und liebes Magenta-Team, ich bin der Arno und ich melde mich hier aus dem schönen Austin bei so 25 Grad, also viel Weihnachtsstimmung ist jetzt noch nicht, aber hoffentlich wird das noch kommen in den nächsten paar Tagen, Ich bin ja jetzt immer noch im Hotel und verbringe jetzt die Weihnachtspause noch hier in Austin und dann geht es weiter nach Rockford und dann haben wir da ein Spiel. Ansonsten machen wir jetzt in der Woche mal ein paar Sachen mit den finnischen Jungs, die auch noch hier geblieben sind. Der Rest vom Team ist nach Hause geflogen und ja, dann geht es hoffentlich nach der Pause erfolgreich weiter. Und sonst, ja, für mich läuft's ganz gut. Ich habe den Call-up bekommen, bin jetzt wieder im AHL-Team, aber jetzt Chancen aus NHL-Team rechne ich mir jetzt gerade nicht so aus, weil die Jungs oben spielen gut und sind gerade beide sehr gesund. Also da hoffe ich, dass es auch so weitergeht und dann, dass ich hier Spiele sammeln kann. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes restliches Jahr, frohe Weihnachten, eine schöne Zeit mit eurer Familie und dann einen guten Rutsch. Ciao.
Danke, Arno. Grüße zurück und wir sagen sehr neidisch, die Temperaturen nehmen wir sehr entspannt eigentlich, herrlich. Coole City übrigens, Austin, ja, Top-Musik-Festival, da bin ich
bist du daheim?
Bin ich gerne.
Wer daheim ist in Boston dieses Jahr, Cheftrainer ist übrigens der Marco Sturm, den wollen wir auch nicht vergessen.
Ja.
Wenn wir schon einen kompletten Blick nach Nordamerika machen.
Eigentlich, ne?
Genau, ja. Nur einen Punkt weg von den Playoffs momentan mit Boston, hätte nicht zwingend jeder geglaubt. Also auch da läuft es ganz ordentlich. Insgesamt, glaube ich, kann man aus deutscher Sicht in Nordamerika ganz ordentlich zufrieden sein.
Sehr gut. Also weil du Verletzten auch angesprochen hast, rund um die deutsche Mannschaft. Mo Müller, ja, der hat auch gestern natürlich im Interview bei uns bei Magenta Sport dazu Stellung genommen. Und Kai Wissmann hast du angesprochen, drücken wir auch weiterhin die Daumen. Ist ja auf dem Eis schon unterwegs. Gleiche gilt übrigens auch in der Schweiz für Dominik Cahun, der auch schon wieder auf dem Eis ist. So viel können wir sagen. Harte Reha weiterhin absolviert. Auch dem natürlich alles Gute für die Phase, dass das was wird mit Olympia, während Rick sich hier einen Keks reinzieht. Aber auf dem Eis zu sein, ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht.
Alles, was ich nicht brauche, ist noch ein Keks in meinem Gesicht.
Ja.
Aber du. Es geht dem Ende zu. Also jetzt.
Ja.
Nicht nur von der Karriere her, sondern jetzt von der Sendung.
Ja, nicht, dass du hier rausschwemmst mit dem Keks aus der Sendung raus.
Mein Koch hat mir extra gemacht.
Ja, genau.
Mit vollen Gästen.
Ich habe eine eben in der Sendung gegessen, aber ich habe es einigermaßen besser verpackt. Also essen und dabei reden. Ich habe wenigstens in dem Moment gegessen, wo du die lange Antwort gegeben hast. Oh. Ja, meine Güte. Wo ist das Benehmen hin? Kommt das 26 wieder? Oder?
Jetzt freuen wir uns erst mal, dass Weihnachten kommt.
Das ist richtig. Haben wir sonst noch was zu sagen? Ja.
United Charity, wie ist der Ausgang?
Das wollen wir natürlich nochmal checken. Die Auktion ist mittlerweile vorbei. Und dementsprechend wollen wir natürlich mal wissen, das ist die Auktion.
Nein, das stimmt nicht. Das ist der geschätzte Wert. Da kann man leider nicht erkennen, wie es zu Ende gegangen ist. Deswegen können wir das jetzt leider nicht auflösen, sondern das hätte man theoretisch per Mail kriegen müssen.
Ah, okay, gut.
Wir waren nämlich vorher schon drüber beim Wintergame über den Preis, deswegen weiß ich es.
Ja, aber es ist auf jeden Fall, das können wir sagen, es wird auf jeden Fall vierstellig, oder?
So ist es,
ja. Da waren also, wir schon. Kommt ein bisschen was zusammen für Kinderlachen e.V., schöne Geschichte. Und ja, wir freuen uns auf euch. Behind the scenes, je nachdem, wer das dann ersteigert hat.
Es wird schön.
Wird cool. Behind the scenes in der Eishockey-Show, behind the scenes in der Magenta Sportkonferenz, die es ja auch morgen gibt, während wir heute reden, also die letzte vor Weihnachten. Ich habe die Ehre, an der Seite eines ausgewiesenen Eishockey-Experten arbeiten zu dürfen.
Morgen ziehen wir uns aber was anderes an. Morgen ziehen wir uns so einen schönen Weihnachtspulli an, so richtig so ein ugly Sweater.
Ein ugly Sweater? Ja? Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht mehr. Bin raus.
Dann nimmst du halt den mit dem
aus
du
gekommen bist. Okay, der war ganz gut jetzt.
So, ich bin doch gar nicht in den Pulli gekommen. Es macht zu, weil sonst ist
es 9. Ja.
Und dann kriegen wir Stress, wenn wir überziehen.
Alles klar. Rick, vielen Dank.
Frohe Weihnachten schon mal, vielleicht vom ganzen Team.
Das können wir sagen. Danke, dass ihr uns zuschaut. Wollte gerade sagen, das war in jedem Fall die letzte Eishockey-Show für dieses Jahr. Mikey und alle anderen Kollegen und Kolleginnen behind the scenes, euch auch vielen Dank und schöne Weihnachten. Danke, dass du diesen Baum hier mitgebracht hast und das Ganze dementsprechend auch ein bisschen nach Weihnachten aussah. Gut, der eine sagt so, der andere so, aber diese Billigantenne und dieser Billigbaum hat es auf jeden Fall ausgehalten, ohne direkt alle Nadeln zu verlieren, weil er auch aus Plastik war. Danke fürs Zusehen, euch vor allem, denn das ist das Wichtigste. Wir machen das ja hier nicht nur für uns, aber manchmal auch für uns, oder? Machst du es für dich?
Ja, jetzt in den letzten Minuten machst du es von sich für dich. Jetzt geh doch mal heim.
Ja, du machst es ja, damit du auch von zu Hause wegkommst und ein bisschen Zeitvertreib hast.
Was ist denn los mit dir?
Also, frohe Weihnachten, macht's gut. Bis ciao. Dahin. Ciao, ciao.
Danke.
Live bei Magenta Sport.